Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grubbel Pixel Podcasts. Heute wird es mysteriös. Und nein, wir reden nicht darüber, wie wir 1993 zu What is Love von Hathaway getanzt haben. Wir sprechen natürlich über einen Videospielklassiker. Und dafür reisen wir in das Jahr 1993 und beschäftigen uns mit Myst. Wolfgang, hast du auch zusammen Lust mit mir, die großen Pixel der Virtual Reality von damals zu erkunden, die etwas absurde Geschichte zu verstehen und ein paar kleine Rätsel zu lösen?
Servus. Also eigentlich hätte ich jetzt mehr Lust, mir das Video zu What is Love von Hathaway anzuschauen, denn ich habe das jetzt direkt als Ohrwurm im Kopf und ich hoffe mal, dass ich es im Laufe der Folge schaffe, das wieder so weit zu verdrängen, dass ich mich auf das Spiel konzentrieren kann, Christian.
Ja, aber ist es nicht mit Ohrwürmern so ein bisschen ähnlich wie mit Videospielen? Man denkt an so ein Lied und hört es und dann ist direkt der Ohrwurm wieder da, oder?
Ja, klar.
Jetzt kannst du dich auch direkt wieder daran erinnern, wie du 1993 irgendwo in einer kleinen Dorfdisco gestanden hast und getanzt hast?
Naja, 93, da war ich selbst noch zu jung für die kleinen Dorfdiskos, aber ich kann mich noch erinnern von so kleinen Partys oder auch in der Schule gab es sowas wie Schulfasching, gab es bei uns in Süddeutschland. Und da liefen natürlich schon die ganz großen Dance-Hits wie beispielsweise What is Love. Ja, klar, kann ich mich gut dran erinnern.
Ja, What is Love hat es auch noch länger überlebt, also auf 90er-Partys wird das heute noch gespielt.
Ja, das stimmt. Und auf so alten Bravo-Hits-CDs findest du das natürlich auch noch, wenn man die noch zu Hause hat. Wusstest du übrigens, dass es die Bravo-Hits immer noch gibt und dass man da jetzt irgendwo schon bei Ausgabe 100 irgendwas ist, also schon dick im dreistelligen Bereich?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich wusste nur, dass es ab und zu noch mal eine Sonderauflage der Bravo gibt und Dr. Sommer auch immer noch am Start ist.
Wirklich?
Ja.
Was es nicht alles gibt. Ja, krass, manche Sachen, von denen du dachtest, die bestehen für immer, die verschwinden irgendwann, wie zum Beispiel der Brockhaus in 47 Bänden und andere Dinge wie die Bravo-Hits, die gibt's immer noch, wobei ich glaube, Bravo-Hits gibt's heute vor allem auch digital bei Spotify oder so. Da können wir ja vielleicht mal ein kleines Special drüber machen.
Genau, aber apropos, wo wir gerade bei Beständigkeit sind,
ja?
Unser Podcast hier, der ist ja auch ganz schön beständig und unser Stream natürlich auch. Aber aktuell, da haben wir so ein bisschen Verzögerung gehabt, oder?
Ja, also beim Stream nicht. Der ist relativ regelmäßig ein, zwei Mal die Woche auf Twitch am Start. Aber was den Podcast angeht, hast du absolut recht. Die Folge, die ihr heute hört, die hätte ja schon vor einigen Wochen kommen sollen. Es gab ja so diese kleine Zwischenfolge, die wir gemacht haben, beziehungsweise die ich gemacht habe, weil der Christian im Urlaub war, der edle Herr.
Ja, genau, der Wolfgang sagte immer, ich bin nur am Urlaub machen, aber das ist eigentlich eine Lüge.
Naja, also ich sag mal so, Christian, du warst 3 Wochen im Urlaub, kamst dann zurück mit der Aussage, puh, ich muss jetzt ganz schnell Wäsche waschen und die Koffer neu packen, denn ich gehe schon wieder in Urlaub.
Ich habe gesagt, ich mache eine Urlaubspause, also sozusagen eine Pause vom Urlaub, um dann wieder Urlaub zu machen. Und ich muss zugeben, das hat echt was.
Ja, also hört sich cool an, hatte ich bis jetzt noch nicht so eine Urlaubspause. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt und ich nehme das auf jeden Fall mal vor, weil Christian, von dir lernen, das heißt natürlich auch siegen lernen, das habe ich schon verstanden.
Ja, das ist alles eine Frage der Perspektive, also eigentlich bist du dauernd in Urlaubspause, weil du machst sozusagen ganz lange Urlaubspausen zwischen deinen Urlauben.
Ja.
Andere sagen, ja, sie warten immer auf den Urlaub hin, aber ja, man kann das ja auch ein bisschen schöner ausdrücken.
Klar, es ist natürlich wie so oft einfach die Art und Weise, wie man was betrachtet. Aber um mal aufs Thema zurückzukommen, wir wollten ja eigentlich pro Monat so eine Folge machen, so dass wir im Jahr auf die 12 Folgen kommen, plus noch ein bisschen Bonus, vielleicht nochmal 1, 2, 3 Folgen. Und wir haben das immer noch als Ziel für dieses Jahr und ich glaube auch, dass wir das immer noch hinbekommen. Das bedeutet für euch, dass ihr die nächsten Monate dann im Schnitt ein bisschen mehr als eine Folge pro Monat bekommt. Wir haben ja mit diesem neuen kleinen Format angefangen, also ich habe damit angefangen, während Christian gerade nicht in der Urlaubspause war, wo wir euch ein bisschen was über Technik erzählen wollen. Und die erste Folge, die handelt vom Nimatron, die habt ihr vielleicht schon gehört, die ist noch nicht so lang. Ich glaube, das sind nur 20 Minuten. Da merkt man, Christian, wenn du einmal nicht dabei bist, dann ist es so ratzefatze irgendwie aufgenommen.
Da geht die Redezeit direkt runter.
Absolut. Genau. Da wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen mit dem Format Technik-Ecke. Da freuen wir uns auch über euer Feedback, ob euch sowas gefällt. Und uns interessiert natürlich auch, ob es da vielleicht irgendein Thema gibt, über das ihr gern mal was hören würdet. Außerdem haben wir noch ein kleines anderes Special, gerade so in der Planung. Da können wir gerade noch nicht so viel verraten. Und was die regulären Folgen angeht, da haben wir auf jeden Fall auch schon die Themen für die nächsten Folgen parat. Und ich denke mal, dass die jetzt auch zügig aufgenommen werden und dann auch erscheinen.
Genau, die Urlaube sind erstmal vorbei, die großen, und dabei haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber generell zu dem Thema Urlaub würde ich sagen, kann ich jedem nur empfehlen. Also mal so ein bisschen Urlaub machen. Ich glaube, es war der längste Urlaub seit 20 Jahren bei mir, seit ich im Berufsleben bin. Und muss sagen, das ist schon ziemlich inspirierend. Danach hat man auch mal wieder ein bisschen mehr Kraft, Inspiration, Ausdauer und auch Lust, mal wieder ein paar Sachen zu machen.
Und an der Stelle auch nochmal herzlich willkommen zu Grobe Pixel, eurem Live-Coaching-Podcast. Hier lernt ihr nämlich die richtig wichtigen Dinge fürs Leben. Beispielsweise macht Urlaub, das ist gut für euch.
Genau, wie ein Stream-Zuschauer bei uns immer in seinem Namen schreibt, Gaming Time is Quality Time. Und ja, für Urlaubszeit gilt das meistens auch so.
Ja. Apropos Gaming Time. Wir möchten ja heute über Myst sprechen und wir haben jetzt gerade mal hier das Cover vor uns. Also ich habe es vor mir, Christian, du hoffentlich auch.
Ich habe es vor mir, ja, auf jeden Fall.
Ich schaue mir das so an und ich finde das sehr interessant, das Cover. Ich sehe so eine Insel und außenrum Meer und ein bisschen Nebel und ich sehe den Namen vom Spiel, also Myst, ganz groß auf dem oberen Bereich des Covers. Und dann sehe ich da noch irgendwie, was ist denn das, eine Figur oder so der Schatten von einer Figur?
Ja, es sieht eher aus wie der Schatten von einem Menschen.
Ja. Und die Figur, die fällt aus dem Himmel, sieht so aus, oder? Also sie stürzt sich hier jetzt nicht runter, sie ist jetzt nicht irgendwie so Kopf voraus unterwegs, sondern so, das wirkt, als ob man so ja rückwärts über eine Kante stürzt irgendwie. Die Figur stürzt runter, sieht auch, ich finde, so ein bisschen erschrocken aus, oder?
So. Ja, stimmt, so der Gesichtsausdruck ist erschrocken, die Hände gehen auch so in die Luft. Könnte auch so ein Traum sein, dass da jemand rausfällt.
Ja, so eine klassische Oh-Shit-Situation irgendwie.
Das stimmt, ja.
Und weiß nicht, wenn man die Insel da unten betrachtet, die ist ziemlich, ja, ich weiß nicht, irgendwie kurios, oder? Weil da sind so viele unterschiedliche Elemente auf dieser Insel. Man hat auf der einen Seite so einen dichten Wald und dann hat man hier zwei Gebäude, die sehen so ein bisschen aus wie Tempel mit so kleinen Säulen dran. Das eine Gebäude hat so eine kleine runde Kuppel. Man sieht noch ja so eine Art Rakete oder Raumschiff im Hintergrund. Sieht ein bisschen aus wie die Rakete aus Tim und Struppi, nur mit einer anderen Farbe.
Es ist eine relativ kleine Insel, die aber so einen Mix aus Natur und Technik beinhaltet, würde ich sagen.
Ja, das ist
ganz klein, da ist ein Wald und dann ist eine Hütte und ein altes Holzschiff, was aber so halb versenkt ist im Wasser.
Du hast recht.
Dann halt,
ja,
wie du sagst, diese moderne Rakete. Und dann sind riesengroße Zahnräder zu sehen, die wahrscheinlich irgendwelche Bewegungen in Gang setzen. Und ja, so ein Kolosseum, so eine Kuppel mit so einem Glasdach. Könnte auch wie so eine Sternwarte sein.
Ja.
Und dann überall so Treppen und Gänge. Also sozusagen so eine Mischung aus ja, Beton, Brutalismus und aber trotzdem ganz viel Natur. So Steilklippen und Wälder.
Ja. Und darunter steht noch The Surrealistic Adventure That Will Become Your World. Und ich finde schon, dass diese Insel so ein bisschen surrealistisch aussieht.
Das stimmt, ja. Also von Realismus ist nicht geprägt aus meiner Sicht.
Ja.
Auch zur damaligen Zeit. Also heute würde wahrscheinlich ein verrückter Millionär sich so eine Insel kaufen und nachbauen. Aber zur damaligen Zeit konnte ich mir das nicht vorstellen.
Naja, das stimmt. Ansonsten haben wir in der oberen linken Ecke noch so einen kleinen Aufkleber drauf. Der ist gelb und der sticht total raus, weil er sich komplett abhebt von dem ganzen Covermotiv. Und da sind noch so ein paar Quotes drauf, die mich als Käufer jetzt noch mehr motivieren sollen, dieses Spiel zu kaufen. Also beispielsweise steht da "The most fascinating new game I've seen". Das ist ein Quote aus dem Wall Street Journal, was ja schon auch ja eine große Publikation ist, das Wall Street Journal. Und ja, es sieht interessant aus. Und ich glaube, wenn ich das Ding zum ersten Mal heute in der Hand hätte oder damals in der Hand hatte, das macht mich auf jeden Fall neugierig. Neugierig
also
darauf.
Cover würde mich heute auch noch ansprechen, ja.
Ja.
Also von der Idee, von der Grafik, weil es halt was Ungewöhnliches darstellt. Und nicht nur damals, sondern auch heute noch.
Ja, da gebe ich dir recht. Also würde mich auch immer noch neugierig machen. Wenn man die Packung dann umdreht, sieht man so eine Reihe von Screenshots. Und auch diese Screenshots finde ich immer noch sehr, sehr interessant. Im Jahr 2023 sind die jetzt nicht mehr fotorealistisch. Aber damals war das fotorealistisch, denn 93, überleg mal, Christian, was wir da sonst so gezockt haben. Also ich habe da immer noch viel LucasArts Adventures gezockt oder bin teilweise in irgendwelchen Sierra Adventures wahnsinnig geworden, weil die zu schwer waren für mich, weil man da so oft gestorben ist. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, keine Ahnung, Monkey Island 2 oder Indiana Jones 4, dann ist das halt nicht nur ein bisschen realistischer oder ein bisschen besser, sondern das ist ja eine ganz andere, ganz andere Kategorie. Also diese Render-Grafiken, die da drauf sind, das ist schon richtig cool gewesen damals.
Und ja, auf der einen Seite natürlich die Adventures von Sierra und so, aber auf der anderen Seite habe ich viel Nintendo gespielt zu der Zeit.
Ja.
Und die Nintendo-Grafik, die war ja damals einfach sehr, sehr verspielt und dadurch hatte das Spiel so etwas extrem, ja, wie soll man sagen, Erwachsenes oder was Großes, was halt eine ganz neue, neue grafische Welt war. Ich habe 93 zum Beispiel, was habe ich denn da gespielt? Ja, klar, Tetris damals, ich glaube, Bomberman habe ich da gespielt, Super Mario, so die wirklichen Klassiker.
Star Fox kam 93 raus.
Oh, Star Fox, ja, auch ganz, ganz groß. Aber ja, und da ist halt müsste eine riesengroße grafische Erweiterung geworden.
Ja, es ist vor allem was komplett anderes. Das ist, es ist realistisch gewesen. Also im Jahr 1993 war das eigentlich fotorealistische Grafik, die man da hatte. Und sowas kannte man noch nicht unbedingt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, was gab es denn da sonst noch an so Render-Grafiken oder an solchen Sachen? Es gab The Seventh Guest, das kam auch 93 raus. Und ich erinnere mich auch an The Seventh Guest, das habe ich damals auch gespielt. Und da war man ja auch vor allem von den Schauwerten total begeistert. Also es war ja kein Spiel mit einer coolen Story oder mit extrem schweren Rätseln oder so. Aber The Seventh Guest war auch so ein Game, das hast du mal eingelegt, wenn Besuch da war. Und bei Myst war das bei mir auch so. Wenn Besuch da war, hat man das mal gezeigt. Wenn die Tante da war oder so oder die Nachbarn da waren, da hat man mal Myst gezeigt, um zu demonstrieren, was für krasse Sachen heute mit dem Computer möglich sind. Und die Leute waren begeistert.
Guckt mal meinen Computer.
Ja, natürlich.
Dann fanden sie es alle ganz mysteriös und dann konntest du in Ruhe weiterspielen.
Ja, das ist heute, das fällt mir gerade so ein, das ist heute doch genauso mit so 3D-Geschichten. Also ich habe so eine 3D-Brille da für die PlayStation, ich habe die PSVR 2 und ich spiele mit der gern ab und an. Weniger, als ich eigentlich gedacht habe, als ich mir sie gekauft habe. Weil es anstrengend ist, abends, wenn du irgendwie einen anstrengenden Tag hattest, dann nochmal da so ein bisschen vorm Fernseher rumzuturnen. Aber wenn irgendwie Besuch da ist, dieses Ding rauszuholen und sagen, hey, schau dir das doch mal an, das ist mega. Also wenn du siehst, wie jemand zum ersten Mal sowas auffahrt und dann total abdriftet in die virtuelle Welt, das ist richtig krass. Und ich fand, das war mit Myst so, das war mit der Seventh Guest so. Also wir können festhalten, die Spielepackung damals, die hat Lust auf mehr gemacht. Die hat neugierig gemacht. Die hat vor allem hinten mit ein paar Screenshots versprochen, dass man hier was geboten bekommt, das man ja dato einfach nur nicht erlebt hat.
Genau. Und da die schon jetzt Lust auf mehr gemacht hat, würde ich vorschlagen, was hältst du denn davon, wenn du uns ein bisschen was über die Geschichte erzählst, wie es zu der Packung gekommen ist und wie das Spiel entstanden ist?
Sehr, sehr gerne. Mir macht es ja immer Spaß, mich im Vorfeld vor unseren Podcast-Aufnahmen mich ein bisschen mit der Geschichte zu beschäftigen, weil ich so Videospielgeschichte ganz interessant finde und weil ich finde, dass bei vielen alten Spielen die Geschichte oftmals sehr, sehr interessant ist. Denn bei heutigen AAA-Produktionen ist die Geschichte meistens nicht so spannend. Da wird halt Geld investiert und dann wird es ein Hit oder es wird halt kein Hit und es sind irgendwie 500 Leute involviert und genauso viele Millionen Dollar. Aber in den damaligen Zeiten war es ja so, es waren oftmals sehr, sehr wenige Personen involviert, es war wenig Geld involviert und man hat extrem viel improvisiert. Das haben wir ja vor allem, finde ich, immer bei den Folgen gehört, die so ganz alte Spiele behandelt haben. Also bei unserer Donkey Kong Folge oder so. Und ich finde die Geschichte von Myst auch ziemlich spannend. Die Geschichte von Myst, das ist die Geschichte von zwei Brüdern. Und zwar von Rand und Robin Miller. Der Rand, der wird 1959 geboren. Und als er auf der Junior High ist, da beginnt er so, ja, Anfang der 80er schon Spiele zu programmieren. den interessiert die Technik, den interessiert das Programmieren und ja, Spiele interessieren ihn auch. Und so ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination für ihn. Sein Bruder Robin, der wird 1966 geboren und Robin, der interessiert sich eher für die Künste, also für Musik, für bildende Kunst, fürs Zeichnen, für Malerei. Und der Robin Miller, der studiert schließlich später auch Kunst und Musik. Und im Jahr 1987 passiert was im Leben von den beiden Brüdern, das ihren Lebensweg in eine ganz andere Richtung lenken sollte. Und zwar in die Richtung, die uns dann später auch mal das Spiel Myst beschert. Denn 1987 erscheint die Software HyperCard für einen Mac. HyperCard ist direkt von Apple entwickelt und das kannst du dir vorstellen wie so ein Tool, mit dem man interaktive Programme entwickeln kann. Also stell dir vor, sowas wie PowerPoint, wo du so grafische Elemente hast, wo du jetzt aber auch so interaktive Elemente einbauen kannst. Also beispielsweise, wenn wir bei dem Präsentationsbeispiel bleiben, du hast hier irgendeine Grafik entwickelt und du kannst jetzt auf ein Element klicken und dann passiert was. Du wechselst auf eine andere Grafik oder es gibt eine kleine Animation oder es wird ein Text eingeblendet. Und die Idee von HyperCard ist, dass man mit dieser Software Lernprogramme entwickeln kann. Beispielsweise für Kinder oder aber auch für Erwachsene, um irgendeinen Sachverhalt den Leuten näher zu bringen. HyperCard kostet ein bisschen Geld, das kostet damals so $400, was schon ganz schön viel ist im Jahr 1987. Und diese Programme, das sind sogenannte Stacks, das ist ein spezielles Dateiformat. Und um dieses Dateiformat abzuspielen, brauchst du noch so eine Viewer-Software und die kostet damals auch $50. Später liegt dieser Viewer für HyperCard den ganzen Macs aber kostenlos bei. Und ein Teil von HyperCard ist auch eine ganz einfache Programmiersprache, wo du beispielsweise jetzt Zustände dir irgendwo merken kannst. Also beispielsweise bist du auf einer von diesen Seiten und machst hier irgendwas, klickst irgendwas an und dann kann man sich den Zustand merken, beispielsweise wie viele Punkte du erreicht hast oder was du eingestellt hast. Und diese Daten, die kannst du dann am späteren Zeitpunkt von diesem HyperCard-Programm dann halt auswerten, um halt irgendwas zu tun. Und der Rand Miller, der studiert damals in Texas, als HyperCard auf den Markt kommt. Er wird darauf aufmerksam und er ist begeistert von HyperCard. Er findet es richtig spannend, er experimentiert viel damit und dann nimmt er eine Kopie von HyperCard und schickt die seinem Bruder Robin. Und der Robin, der hat zu dem Zeitpunkt nicht mal einen eigenen Computer. Der wohnt noch bei seinen Eltern und seine Eltern, die haben glücklicherweise einen Computer, der steht im Keller. Und der Robin, der fängt jetzt an, viel Zeit im Keller zu verbringen und sich mit HyperCard zu beschäftigen. Und er spielt damit rum und das ist für ihn genau das richtige Tool. Man kann hier viel visuell machen, man muss nicht viel programmieren, sondern kann einfach so die Ideen, die man im Kopf hat, direkt, ja, ich wollte fast schon sagen, zu Papier bringen. In dem Fall halt eher zu digitalem Papier bringen.
Und das ist aber auch ein absoluter Klassiker, oder? Das wie aus einem Hollywood-Film, dass in einem Keller der Eltern steht so ein alter Computer und da geht dann der junge Robin hin und fängt an, damit zu spielen.
Ich finde das total cool. Und
also die Story verfilmt würde auch funktionieren.
Ja, da kommen wir vielleicht später noch ganz kurz dazu, ob man nicht die Story verfilmen sollte. Aber merk dir den Gedanken mal, Christian. Der Robin sitzt im Keller, hat HyperCard geöffnet und so ziemlich das Erste, was er macht, ist, er zeichnet einen Gullideckel. Und ich habe einen Vortrag von Robin Miller gesehen und zwar auf der Game Developer Conference 2013. Da hat er eine Stunde lang einen Vortrag gehalten über Myst. Und in dem Vortrag sagt er, ja, er hat keine Ahnung, warum er den gezeichnet hat. Der war einfach in seinem Kopf. Und an der Stelle schon mal eine ganz kleine Empfehlung. Bitte schaut euch dieses Video von der Game Developer Conference 2013 an. Denn dieser Robin Miller ist ein unglaublich sympathischer und witziger Typ. Und wenn ihr schon auf YouTube seid und euch das Video anschaut, schaut euch ruhig auch noch viele, viele andere Videos an von der Game Developer Conference aus den ganzen Jahren. Denn da gibt's ganz viele sogenannte Post-Mortem-Videos. Da erzählen Entwicklerinnen und Entwickler über Spiele von damals, also Entwicklungsgeschichte etc. Und ich habe da sehr, sehr viele bis jetzt schon gesehen und die waren alle super. Okay, kleiner Werbeblock Ende, weiter in der Story. Der Robin hat diesen Gullideckel gezeichnet Und ja, jetzt lässt er seiner Kreativität einfach freien Lauf und macht einfach mal weiter. Was kommt ihm so in den Kopf? Und es entsteht im Laufe der Zeit eine lineare Story, aber er kommt bald dann zu so einem Punkt, wo er sagt, na ja, aber jetzt eine lineare Story hier irgendwie mit Hypercard zu entwickeln, ja, das passt jetzt doch irgendwie nicht, es macht keinen Spaß. Und mit dem Gedanken entsteht sein erstes Spiel. Ausgehend von dem Gullideckel und dem Gedanken, dass es nicht linear sein darf, weil es sonst einfach nicht richtig witzig ist. Und der Rand, der kommt dann auch vorbei und die beiden Brüder, die werkeln dann noch ein bisschen gemeinsam dran und sie finden halt, dass Hypercard die ideale Plattform ist, um die Talente der beiden Brüder zusammenzubringen. Auf der einen Seite Rand, den Techniker, den Coder, auf der anderen Seite Robin, den Künstler.
Und so, eine coole Idee, eine schöne Begebenheit, dass zwei Brüder sich gut verstehen und diese Talente zusammenbringen. Und dann auch noch überlegen, wir könnten da was zusammen machen.
Ich finde das großartig. Also, ich habe leider keinen Bruder, mit dem ich irgendwie was Cooles machen könnte. Aber ja, der Gedanke, da jemanden zu haben, der die gleichen Interessen hat und aber vielleicht die Talente hat, die mir fehlen. Und ich habe vielleicht die Talente, die ihm fehlen, sodass man sich da ergänzt. Ich finde das großartig. Rand und Robin, die gründen dann auch eine Firma, und zwar Cyan Productions. Die sitzt in Spokane in Washington und das ist der Wohnort von den Eltern von den Millers. Und da wohnt ja auch noch der Robin, der da im Keller am elterlichen Computer das Spiel entwickelt hat.
Genau, und es gab, glaube ich, damals keine Firma, die nicht in einem Keller oder in einer Garage gestartet hat, oder?
Ja, ich glaube, das ist
klassische Startup-Kultur von damals.
Absolut. Dieses erste Spiel, das erscheint dann 1988 und das heißt The Manhole. Der Manhole, das ist auf Deutsch der Gullideckel. Und by the way, das wusste ich vorher auch nicht, dass ein Gullideckel auf Englisch Manhole heißt. Und ich finde den Namen irgendwie echt ziemlich cool.
Habe ich auch noch nie gehört vorher. Ja, das Menschenloch, Männerloch. Also ich dachte eigentlich eher so wie ein Übersetzer, Man Cave, kennt man ja noch.
Ja.
Aber Manhole ist auch cool. Also,
ja. Du hast das im Vorfeld ja auch mal ganz kurz angeschaut, The Manhole.
Ja, mittlerweile kann man das ja im Browser einfach spielen oder mittlerweile wird in einem Browser ein komplettes altes Betriebssystem emuliert.
Ja.
Ja, und da habe ich es mir angeschaut und sieht erstaunlich gut aus für die Zeit.
Kannst du mal so die ersten Augenblicke aus dem Spiel beschreiben für alle, die jetzt The Manhole noch nie gesehen haben? Was wahrscheinlich wenige sind von den Leuten, die uns zuhören.
Natürlich. Ja, es hat eine Schwarz-Weiß-Grafik und es geht um den genannten Gullideckel. Der liegt am Boden und dann kann man den halt anklicken und dann öffnet sich der Gullideckel und es kommt eine riesige Bohnenranke rausgeschossen. Und die würde ich sagen, ragt dann so bis in den Himmel. Und dann kann man die Bohnenranke ja mit ein paar Klicks entlang gehen oder hochklettern. Und dann kommt man wie in eine Art neue Welt. Und die Welt, die sieht so ein bisschen, ja, erstmal ganz normal aus. Man sieht einen Himmel, einen Mond, so ein Turm. Und dann kann man alles anklicken und kann gucken, was passiert. Und was ich als erstes gemacht habe, ich habe diesen Mond angeklickt. Und dann kommt eine Animation entstehend, das ist der Mond. Und dann klickt man den Turm an und dann fliegt plötzlich ein Drache rein. Also da sieht man schon, die haben sehr viel Fantasie und haben da ein paar Ideen reingebracht.
Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut als Beschreibung, dass die viel Fantasie hatten, die beiden, und dass sie da viele Ideen reingebracht haben. Für Rand und Robin ist The Manhole jetzt kein Videospiel, sondern für die ist es eher ein elektronisches Spielzeug, mit dem man einfach Zeit verbringen kann.
Ah, so wie es Tamagotchi damals?
Ja, ähnlich wie es Tamagotchi, denn The Manhole hat jetzt auch kein eigentliches Spielziel, wie wir es jetzt aus den ganzen LucasArts Adventures kennen. Da hatten wir immer irgendwie ein Ziel, was wir erreichen. Und wenn wir das erreicht haben, ist das Spiel beendet. Dann haben wir die Story durchgespielt. Und auch in vielen anderen Games hat man ja irgendwie ein Spielziel. Du hast keine Ahnung, bei Pac-Man hast du halt Levels, die du durchspielen kannst, wobei den letzten jetzt nicht schaffen kannst. Aber bei dem Spiel, The Manhole, da geht's nur darum, du hast so eine fantastische und magische Welt und du kannst dich da einfach umschauen. Du kannst viele, viele Dinge entdecken. Und wenn man sich ein bisschen mehr beschäftigt mit The Manhole, dann stellt man auch fest, dass man da wirklich so ziemlich alles anklicken kann. Und überall findet man noch ein kleines Fipselchen und kann noch was Neues entdecken und kann so seine eigene Fantasie damit befeuern. Und The Manhole, als das damals rauskam, gab es nichts anderes, was damit vergleichbar war. Und deswegen war The Manhole eine Sensation. Ich habe hier noch ein kleines Zitat aus der Macworld aus dem März 1989. Und da wird Manhole beschrieben als the first children's software to require a hard disk, also das erste Kinderspielzeug, für das man eine Festplatte braucht. Und sie führen dann noch weiter aus, realistic sounds, the fantasy-filled graphics and the stack construction are truly impressive. Also die Sounds sind realistisch, die Grafiken, die sind voller Fantasie. Und die Stack-Konstruktion, also Stack war das Format von diesem Tool, das die verwendet haben. Das waren sogenannte Stacks immer, also von HyperCard. Und sie sagen, die Konstruktion von diesem Programm, von diesem HyperCard-Programm ist einfach unglaublich fantastisch, wie sie das gemacht haben. Sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen hat das Magazin auch das Spiel empfohlen für junge Kinder und sie sagen halt, es macht wirklich Spaß, sich da zurechtzufinden und diese Welt zu erkunden. Dann hat im Nachgang The Manhole auch noch Preise gewonnen und die CD-Version, die dann erschien, das war das erste CD-ROM-Spiel der Welt. Also die beiden Brüder haben quasi mit dem ersten Game schon mal richtig gut abgeräumt. Die haben viele Leute beeindruckt, die haben was komplett Neues erschaffen, was es nicht gab. Und sie haben auch noch das erste CD-ROM-Spiel der Welt veröffentlicht.
Ist auf jeden Fall ein Fakt, den man für das nächste Pub-Quiz wissen muss. The Manhole, erstes CD-ROM-Spiel der Welt.
Absolut. Den beiden gefällt halt schlicht und ergreifend die Idee, dass man in einem Spiel eine neue Welt entdecken kann. Und deswegen ist genau diese Idee, also das Entdecken und die Welten, die Fantasiewelten, das ist einfach ein wichtiger Teil von diesem Spiel, aber auch ein wichtiger Teil von den Spielen, die danach noch kommen. Und direkt nach The Manhole erscheinen noch zwei weitere Spiele für Kinder. Und zwar Cosmic Osmo and the Worlds Beyond the Mackerel 1989 und Spelunks and the Caves of Mr. Pseudo 1991. Und Christian, allein die beiden Titel sind da schon mega fantasievoll und regen mein Hirn schon extrem dazu an, darüber nachzudenken, was für Welten sich in den Spielen irgendwo verbergen.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Die Titel, die zeugen von viel Fantasie und was sie sonst noch alles genommen haben bei der Entwicklung. aber ich hätte sie damals auch gekauft, glaube ich. Aber die sind mir nicht über den Weg gelaufen, die beiden Spiele.
Mir ehrlich gesagt auch.
Ich vermute, da war ich noch zu jung und ich habe so auch die Vermutung, dass die relativ USA-zentriert waren.
Ja, ich
weiß. Gar nicht so über, weil da gab es ja keine großen Publisher für und dadurch haben die dann wahrscheinlich den großen Markt gar nicht erreicht.
Ich weiß nicht, in welchen Ländern und Sprachen die ganzen Spiele veröffentlicht wurden. Bei dem Manhole war es auf jeden Fall so, da gab es auf jeden Fall neben dieser original englischen Version auch noch eine japanische Version. Ich weiß aber nicht, ob es da auch eine deutsche Version gab. Bereits im Jahr 1990 denken die zwei Brüder aber auch über ein Spiel für Erwachsene nach. Und die haben auch schon einen Arbeitstitel. Der Arbeitstitel ist The Grey Summons, also die graue Beschwörung. Und sie haben schon einige Ideen für dieses Spiel. Also das Spiel soll eine nicht-lineare Story beinhalten, es soll auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten sein, die Charaktere in dem Spiel, die sollen glaubhaft sein, also nicht wie jetzt in vielen anderen Computerspielen so überzeichnete Charaktere oder Comic-Charaktere. Und dann haben sie noch zwei weitere Sachen auf dem Zettel stehen, die ich sehr spannend finde. In dem Spiel, da soll es ethische Entscheidungen mit Konsequenzen geben. Und das Spiel soll emotional provokant sein.
Das klingt aber wirklich nach erwachsenem Spiel.
Ja. Und die machen ein kleines Konzept und 1990 pitchen sie das bei Activision. Und Activision schaut sich das an und sagt, nee, Leute, macht lieber weiterhin Kinderspiele. Das funktioniert, da habt ihr euch einen Namen gemacht. Das bringt uns auch ganz schön Umsatz. Also wir fänden das super, wenn ihr einfach weiterhin Kinderspiele macht. Und für Cyan ist das damals eine große Enttäuschung. weil sie die Idee gut finden. Aber es ist für Cyan damals auch wirtschaftlich ein bisschen schwierig, denn denen geht's gerade nicht gut. Und sie haben jetzt halt viele Hoffnungen auf ein neues Spiel für dieses neue Zielpublikum gesetzt. Und diese Hoffnung, die wird jetzt erstmal komplett zerschlagen von Activision. Und die hatten halt vorher schon eine Connection zu Activision, deswegen haben sie es bei denen auch gepitcht. Naja, die Zeit, die geht ins Land und wir schreiben dann das Jahr 1991 und in dem Jahr begibt es sich, dass die Firma Sunsoft ein Spiel für Erwachsene machen möchte. Und Sunsoft ist ein Publisher, die suchen damals ein Studio, das ihnen so ein Spiel entwickelt. Und Sunsoft kennt zu dem Zeitpunkt Cyan bereits, denn Sunsoft hat die japanische Lokalisierung von The Manhole finanziert. Und ja, man trifft sich jetzt mal, um einfach mal zu besprechen, ob man hier zusammenkommen kann. Die beiden Brüder, die sind aber ein bisschen nervös, denn zu dem Zeitpunkt haben die noch kein eigenes Büro. Die hausen immer noch bei den Eltern im Keller und die können jetzt nicht irgendwie die Manager von Sunsoft dort einladen. Deswegen mietet man ein Hotelzimmer, um das wenigstens ein bisschen professioneller zu haben. Und ja, bei dem Treffen fragt dann Sunsoft, ob die überhaupt so ein Spiel machen können, das besser ist als The Seventh Guest. The Seventh Guest ist zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen. Das kommt auch erst 93 raus. Aber 91 hat man das bereits gesehen. Und zwar hat man schon halt Bilder gesehen und es wurde auf Messen schon vorgestellt. Und man weiß, da ist ein großes Spiel am Horizont. Und Sunsoft hätte jetzt gerne einfach ein Spiel, das besser ist als The Seventh Guest. Und die beiden Brüder, die schauen sich so an und sagen daraufhin, ja klar, können wir machen. Und Sunsoft nickt das ab und investiert daraufhin $250.000 in das Spiel. Und zu dem Zeitpunkt hat Sunsoft für das Release von diesem neuen Spiel erstmal nur Konsolen im Sinn. Und das bringt jetzt ein paar technische Limitierungen mit sich, die das Spieldesign maßgeblich beeinflussen. Denn bei einer Konsole, da hast du jetzt halt nur ein CD-Laufwerk und eben keine Festplatte. Und das bedeutet halt, entweder passt dein Spiel auf eine CD, dann ist alles okay, du legst die CD ein zum Spielen, oder du teilst das Spiel halt so clever auf, dass man möglichst selten eine CD wechseln muss. Und bei Cyan entscheidet man sich jetzt erstmal so das Zweite zu verfolgen. Und zwar entscheidet man sich jetzt beim Spieldesign, das Spiel logisch so aufzusplitten, dass man möglichst selten einen Datenträger wechselt. Und so entsteht die Idee, dass es in diesem Spiel einzelne Inseln gibt und dass es so eine Hauptinsel gibt, die Insel Myst, die auch namensgebend ist für das Spiel. Und diese Hauptinsel ist halt so eine Art Hub. Ich bin auf diesem Hub und ich entscheide mich dann Insel 1, 2, 3. Und je nachdem, auf welche Insel ich gehe, muss ich gegebenenfalls halt die CD wechseln. Und zu dem Zeitpunkt hat man es auch noch nicht im Kopf, dass es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 CDs sind, sondern man denkt halt eher, ja, vielleicht sind es halt zwei CDs und dann kommt halt die Hälfte der Inseln auf die eine, die andere Hälfte auf die andere CD. Am Ende war es dann aber nur eine CD. Und dann geht's dran, dieses Spiel zu entwickeln. Denn die Brüder, die haben jetzt kein fertiges Konzept, wie die Story aussieht und alles Mögliche, wie man es von anderen Spielen kennt. Die zwei Brüder haben vor allem ihr Bauchgefühl und ihren Instinkt. Und sie lassen sich jetzt mal inspirieren. Der Bruder von Rand und Robin, also die haben noch einen Bruder, der spielte früher gerne Dungeons and Dragons. Und der Rand, der konnte sich auch begeistern von D&D und der hat auch ein paar eigene Dungeons entwickelt und designt. Und das fließt ein als Inspiration. Man sieht auch, dass manche von diesen Dungeons mehr oder weniger 1:1 übernommen wurden oder halt das Design von diesen Dungeons 1:1 übernommen wurde ins Spiel. Also wenn man sich so alte Entwicklerzeichnungen anschaut. Ansonsten, was noch Inspiration war, war zum Beispiel sowas wie Zork, dieses alte Text-Adventure. Dann so der ganze Mythos aus Star Wars, das haben sie ein bisschen einfließen lassen. Dann generell das Konzept von Portalen in andere Welten, das kommt ja ganz stark zum Tragen in Myst. Und eine große Inspiration war damals auch Jules Verne. Vor allem sein Werk The Mysterious Island, denn da kommt auch der Name Myst her. Das hat die beiden sehr stark inspiriert. Dann im Spiel gibt's zwei Brüder, die eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube, da kommt man wahrscheinlich auch leicht drauf, woher diese Inspiration kam. Und ich glaube, wenn man sich so generell Fantasy- und Science-Fiction-Literatur und auch Filme von damals nochmal in der Erinnerung ruft, dann findet man auch viele Elemente in Myst wieder. Also sowas wie Narnia, Blade Runner oder Space Odyssey. Das war so vom Setting her und auch vom Feeling her so die Inspiration, die sie dann hatten. Und dann ging es halt darum, wie soll sich das Spiel ansonsten anfühlen. Also sie wollten Puzzles drin haben, sie wollten so eine offene Welt haben, also offene Welt in Anführungszeichen, nicht das, was wir heute unter Open World verstehen, aber sie wollten halt eine Welt haben, die man mehr oder weniger frei erkunden kann. Und die Puzzles darin, die sollten sich natürlich anfühlen. Man wollte nicht so fixe Puzzles haben, wo man jetzt irgendwo hinkommt, jetzt löst irgend so ein Schieberätsel, okay, Haken dran. Das sollte sich irgendwie einfügen in die Welt und in die Geschichte. Und ich glaube, das ist auch eine große Unterscheidung zu The Seventh Guest. Weil, ich weiß nicht, hast du auch damals The Seventh Guest gespielt, Christian?
Ja, habe ich auch gespielt.
Bei Seventh Guest warst du so, du warst in diesem Haus. Ich meine, da gab es eine Story, die habe ich schon wieder vergessen, aber ich glaube, die war damals auch völlig egal. Und du warst dort dann in dem Haus und bist in verschiedene Räume. In jedem Raum war ein isoliertes Rätsel, das du lösen konntest.
Genau, richtig. Das war damals so der Anfang. Und es war auch nicht ganz linear, aber es war viel, viel einfacher. Also es gab keine Kombinationsrätsel, sondern, wie du gerade gesagt hast, die Rätsel waren immer an einer Stelle und mussten dort gelöst werden. Und dann ging es weiter.
Ja. Und das wollten die halt anders haben. Also sie wollten einfach, dass es sich irgendwie natürlich anfühlt. Was ein bisschen schwierig war für Rand und Robin war, sie hatten keine richtige Ahnung, wie die Zielgruppe aussah. Denn die hatten ja schon diese paar Spiele für Kinder gemacht. Da hatte man wahrscheinlich mittlerweile ein gutes Gefühl. Aber jetzt ein emotional provokantes Spiel für Erwachsene zu machen, war halt für die einfach Neuland. Und die hatten auch keine Marktforschung oder so. Und aus dem Grund designten sie das Spiel einfach in der Art und Weise, dass es ihnen selber Spaß gemacht hat. Sie wollten ein Spiel schaffen, das so ein bisschen wie so ein interaktives Buch war und nicht wie ein klassisches Videospiel. Und ganz viel von dem, was wir später gespielt haben und bekommen haben, das entstand erst während der Entwicklung. Was ich auch ziemlich cool finde, denn wenn du heute so ein Spiel entwickelst, dann hast du am Anfang großes Konzept und Konzeptzeichnungen und die werden abgenickt und dann macht man sich an die Umsetzung. Oder wenn du einen Film drehst, dann hast du vorher ein Drehbuch und du hast ein Storyboard und so weiter. Und das hatten die alles gar nicht. Die haben einfach mal angefangen zu arbeiten.
Ich finde das unglaublich sympathisch, das Ganze, weil sie haben halt nicht alles vorausgeplant. Sie waren halt keine typischen Businessmänner, sondern sie haben so diesen kreativen Prozess halt bei der Arbeit einfach entstehen lassen.
Ja.
Und ich kenne das selbst manchmal von der Arbeit, dann man fängt an und weiß noch gar nicht, wo es Ende ist und ja, es entwickelt sich halt so ein bisschen. Und oft ändern sich ja dann auch, ja, während man es macht, nochmal so die Wege und es kommt was Besseres bei raus.
Absolut. Also ich finde den Ansatz auch ziemlich sympathisch, weil du kannst dir ja viele Gedanken im Vorfeld machen und gehst dann in die Umsetzung ran und merkst dann aber vielleicht erst, wenn du einen Teil schon erledigt hast, oh, das funktioniert oder das funktioniert nicht und musst es dann verändern. Und ich glaube, wenn du vielleicht einen roten Faden hast und dich dann während der Entwicklung an diesem roten Faden entlanghangelst, dann hast du ja die Chance auch zu reagieren, wenn du merkst, puh, diese Idee, die funktioniert gar nicht. Unsere Testspieler möchten es zum Beispiel benutzen das nicht so oder die möchten das gar nicht so haben oder so. Ja, der Robin, unser Künstler, der zeichnet die meisten Grafiken von Hand am Anfang des Spiels. Ähnlich wie bei beispielsweise der Manhole. Da hat der Robin auch alles von Hand gezeichnet. Und wenn wir uns jetzt aber nochmal die Verpackung in Erinnerung rufen, dann haben wir ja diese ganzen Rendergrafiken drauf. Und lustigerweise war das anfangs gar nicht geplant, dass Myst solche Rendergrafiken hat. Aber irgendwann bekommt der Robin eine Software in die Hand, die heißt StrataVision 3D. Das war eins der ersten 3D-Modellierungstools, die auf dem Desktop gelaufen sind. Vor dieser Zeit hat man diese großen Silicon Graphics Workstations gebraucht, um irgendwelche 3D-Grafiken zu rendern. Und der Robin, der findet das cool einfach, der findet den Ansatz schön und die Resultate beeindruckend. Und was macht man dann bei Cyan? Man entscheidet sich, dass man das ganze Spiel so gestaltet, was ich auch geil finde. Du hast schon angefangen mit der Produktion, du hast handgezeichnete Grafiken und irgendwann merkst du, nee, wir machen es jetzt einfach komplett anders.
Das finde ich einen total mutigen Schritt auch, weil es ist unglaublich schwer, mittendrin zu sagen, hey, ich ändere jetzt hier mal meinen Stil. Und nur weil jemand gut zeichnen kann oder sich gut im 2D-Bereich auskennt, ist er nicht automatisch ein guter 3D-Künstler. Und diesen Schritt zu gehen, finde ich total beeindruckend. Also ich habe in meinem Berufsleben auch schon einige Grafiker kennengelernt, aber ich glaube, die hätten so einen großen Schritt nicht einfach so gemacht.
Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn du so ein Spiel entwickelst und wenn du nicht so einen festen Plan hast, den du irgendwie verfolgst, dann kannst du es vielleicht einfach machen. Dann
genau, das ist ja das Sympathische, was ich vorhin meinte. Und dann darfst du auch mutig sein, solche Änderungen einfach mal zu machen und auszuprobieren. Und wenn du merkst, es ist nichts, kannst du auch wieder einen Schritt zurückgehen. Ja. Das ist einfach dann in Ordnung. Das fände ich echt cool an diesem Entwicklungsszenario.
Ja, und was man halt auch dazu sagen muss, als die Myste entwickeln, sind die nicht zu zweit. Die haben schon noch ein paar Leute, die sie unterstützen. Aber die ganzen Grafiken wurden beispielsweise von zwei Personen gemacht, also Grafiken und Animationen. Man kann sich bei Mobi Games kann man sich die ganzen Credits anschauen und das ist beeindruckend. Also es gab zwei Leute, die Grafik und Animation gemacht haben und das war schon richtig, richtig viel Arbeit.
Solange der Keller groß genug ist, passt das alles.
Ja, das stimmt. Naja, man entscheidet sich halt jetzt alles mit so Rendergrafiken zu machen und das ist eine riesengroße zeitliche Komponente. Denn das Rendering von so einem Bild braucht je nach Umfang, je nach Größe etc. zwischen 2 und 14 Stunden.
Boah, 14 Stunden für eine Grafik?
Ja.
Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, aber das muss man doch erstmal einplanen, ja.
Ja, also ein Vorteil bei Myst ist ja, die haben jetzt keine Animationen drin, wo man jetzt sagt, man braucht jetzt irgendwie 24 Bilder pro Sekunde oder so, was dann wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Aber stell dir mal vor, die haben ja schon viele Einzelbilder und jetzt hast du irgendwann Fehler entdeckt oder in deinem Game Design musst du was verändern und dafür musst du nochmal 10 Bilder neu rendern. Das dauert halt ewig. Das dauert halt wirklich ewig.
Das ist Wahnsinn, da kann sich so ein Veröffentlichungsprozess schon ordentlich ziehen. Oder ja. Du hast am Ende Fehler drin, die du nicht mehr einfach korrigieren kannst.
Ja.
Echt spannendes Thema bei dieser Entwicklung.
Ja. Als sie sich entscheiden, auf diese Rendergrafiken zu setzen, wird ihnen eine Sache klar. Die einzelnen Grafiken sind so groß, dass es eine Herausforderung sein wird, diese Datenmenge auch in einer vernünftigen Zeit zu laden. Und das bringt eine weitere technische Limitierung ans Tageslicht, denn die CD-ROM-Laufwerke, die damals verbaut sind, das sind halt hauptsächlich Single-Speed-Laufwerke. Und Single-Speed-Laufwerke sind halt extrem langsam. Und deswegen müssen die jetzt technisch wirklich einige Tricks finden, um das Spiel halt, beziehungsweise um die Spieldaten halt so abzulegen auf den CDs, dass sie schnell genug geladen werden können. Weil du möchtest ja nicht irgendwo draufklicken und dann irgendwie 5 Sekunden warten, bis irgendwas passiert. Das finden wir heute nervig, aber das war auch schon in den 90ern super nervig, wenn ein Spiel geruckelt hat oder wenn das halt so träge war, dann geht halt die ganze Immersion irgendwo kaputt. Aber der Rand mit ein bisschen Unterstützung bekommt das hin. Und so machen die halt dann einfach weiter. Die ganze Entwicklung von Myst, die bleibt ziemlich intuitiv. Also so ein Beispiel, beim Game Testing läuft es bei denen beispielsweise so, die haben immer 2 Leute, die spielen und die Millers, die stehen dahinter und schauen denen zu und machen sich Notizen. Und dann merken sie beispielsweise, okay, hier hängen die Spieler oder die Spieler machen irgendwas, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Und dann machen sie on the fly ein paar Änderungen und lassen es nochmal spielen. Und so gehen die vor und irgendwann haben sie es dann auch fertig, das Spiel. Und ja, dann überlegt man sich, wird das ein Erfolg? Ja, sie sind dann nicht so mega begeistert davon oder überzeugt davon, dass es ein großer Erfolg wird. Und man rechnet vorsichtig, dass vielleicht 100.000 Exemplare verkauft werden könnten. Denn 100.000 ist für die beiden so eine magische Grenze. Das könnte nämlich dann ausreichen, um ein weiteres Spiel zu machen. Und dieses weitere Spiel wird dann erfolgreich. Die Veröffentlichung, die erfolgt durch Brüderband. Das Spiel, das übertrifft alle Erwartungen. und wird zum meistverkauften PC-Spiel aller Zeiten, also zum damaligen Zeitpunkt. Denn von Myst werden insgesamt über 6 Millionen Exemplare verkauft und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Dieser Rekord, der wird erst einige Zeit später von Die Sims gebrochen. Die Sims, da gab es ja auch ganz viele Ableger, die haben bis ins Jahr 2008 100 Millionen Exemplare verkauft und insgesamt bis heute, glaube ich, 200 Millionen Exemplare. Aber wie gesagt, super viele Ableger, super viele Plattformen und so weiter. Aber mehr zu Die Sims vielleicht irgendwann mal eben Die Sims Podcast, falls wir den mal machen, Christian.
Da müssen wir uns mal überlegen, ja. Ich bin ein bisschen zwiegespalten mit den Sims, deswegen.
Ich habe es nie gespielt damals, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Wobei Die Sims, glaube ich, so Videospielgeschichte technisch auch ein super interessantes Spiel sind. Denn ich glaube, Die Sims hat super viele Leute zum Zocken gebracht, die sich früher gar nicht für Computerspiele interessiert haben.
Genau so war es bei mir auch. Ich selbst habe es nicht gespielt, aber gefühlt alle meine Freunde, die vorher nicht gespielt hatten. Also es war so ein kultureller Bruch. Plötzlich haben Leute am Computer gesessen, die das vorher nicht interessiert hat, aber die, die vorher schon gespielt haben, für die war es gar nicht so interessant. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir uns daran wagen, aber ja, ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wie es bei euch war.
Ja. Ja, und Christian, ich würde sagen, bevor wir jetzt mal in die Story und das Gameplay von Myst einsteigen, lassen wir mal jemand anderen zu Wort kommen. Wir haben nämlich hier einen Einspieler von Daniel vom Heldendum-Podcast, der hat damals auch Myst gespielt und erzählt uns jetzt mal, wie er sich so an das Spiel erinnert.
Hi, ich bin der Daniel vom Heldendum-Podcast. Ich wurde gefragt, ob ich ein paar Worte zu Myst sagen könnte. Daher habe ich in meinen Gedanken gekramt und überlegt, was ich mit Myst verbinde. Eins vorab, ich liebe Videospiele. Zu den meisten kann ich was sagen, egal ob ich sie je gespielt habe oder nicht. Aber Myst ist irgendwie anders. Ich erinnere mich, Anfang der 2000er Myst gespielt zu haben, aber leider auch nicht an mehr. Und überhaupt, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, es je gekauft zu haben. Vor allem, da es schon 1993 erschien. Also habe ich mir Screenshots angeschaut. In den frühen 2000ern erschienen Re-Releases, es erschienen Remakes. Und sowohl das Original mit den vorgerenderten Grafiken, als auch die späteren 3D-Versionen, obwohl völlig unterschiedlich, sie alle sahen aus wie die Version von Myst, die irgendwo tief in meinen Erinnerungen lebte. Habe ich es nun gespielt oder nicht? Leide ich vielleicht an falschen Erinnerungen, getrieben von Videos auf den DVDs von Computerbild Spiele und den Giga Games Sendungen, die ich als Kind heimlich nach 22 Uhr geschaut habe? Ich wollte es herausfinden. Und das erste Video auf YouTube, das hat mich zurück in die Realität geholt. Das Gefühl des Verlorenseins. Das Gefühl, Dinge zu sehen, die keinen Sinn ergeben. Das Gefühl, Aktionen auszuführen, die keinen erkennbaren Zweck zu haben scheinen. All das sind Emotionen, die Myst in mir auslöst. Emotionen, die ich verdrängt habe. Emotionen, die so tief vergraben waren und nie wieder an die Oberfläche kommen sollten. Oh ja, ich habe Myst gespielt. Ich habe es auf der PlayStation gespielt, auf dem PC, auf dem 3DS und sogar vor wenigen Monaten auf der Xbox. Und ich habe es gehasst. Jedes einzelne Mal. Jedes Mal habe ich das Schiffswrack angeschaut, irgendwelche Zahnräder und Brunnen und eine Art Observatorium. Ich drückte Knöpfe und Schalter und Hebel, aber es passierte nichts. Ich kam nicht weiter. Wie in einem Albtraum, wenn man versucht, nach Hilfe zu schreien, aber es kommt einfach kein Ton raus. Das ist für mich Myst. Ein Albtraum. Ein wiederkehrender Albtraum.
So, das war die Meinung von Daniel. Fand ich sehr witzig.
Auf jeden Fall, ja. Jeder hat seine anderen Erfahrungen gemacht mit Myst, damals wie auch heute.
Definitiv. Also, die haben zwar viele Exemplare verkauft, aber ich glaube, die Meinungen, die waren sicherlich gespalten damals, wie Myst so war.
Genau, wollen wir uns auch nochmal eine kleine Meinung jetzt von uns bilden. Und was hältst du davon, wenn wir ein bisschen über die Story und so über das Gameplay sprechen? Ich würde sagen, wir beginnen da gar nicht so tief rein, weil viele haben da schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Aber ich denke, so ein paar wichtige Randpunkte müssen wir nochmal erwähnen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es damals ja gespielt, Myst. Muss ehrlich sein, dass ich fast alles vergessen habe im Laufe der Jahre. Und als du neulich Myst nochmal angefangen hast, habe ich ja bei dir ein bisschen über die Schulter geschaut. Und was die Story anging, hatte ich gar keine Erinnerung mehr an diese Story. Und ich habe sie auf Anhieb auch nicht so ganz intuitiv aufgefasst. Deswegen, Christian, kannst du mir das vielleicht noch mal ein kleines bisschen zusammenfassen?
Genau, also wir fangen mal ein bisschen sanfter an mit dem Gameplay. Also du hast ja schon erwähnt, Myst ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich würde gar nicht sagen so ein klassisches, weil unter klassischem Point-and-Click-Adventure verstehe ich halt eher so die LucasArts-Games oder sowas wie Simon oder die Sierra-Games wie Indiana Jones, wo ich halt eine Figur steuere. Und der erste Unterschied zu dem zwischen den Spielen und Myst ist, dass ich aus der Ich-Perspektive spiele. Also heute würde man sagen, die Ego-Shooter-Perspektive. Aber ich sehe halt das Bild, ich sehe nicht die Person, ich sehe keine Hände, ich sehe sozusagen nichts vom Spieler selbst, sondern ich bin der Spieler.
Ja.
Und ich solle mich in diese Rolle direkt reinversetzen. Und als dieser Spieler bewege ich mich durch diese 3D-realistische Welt und kann immer irgendwo hinklicken. Der zweite Unterschied für mich war in dem Spiel, dass es kein Inventar gibt. Das heißt, ich bewege mich durch das Spiel und kann immer nur direkt mit irgendwelchen Sachen interagieren. Ich kann irgendwelche Hebel umlegen, ich kann irgendwelche Schalter betätigen, ich kann Türen öffnen. Aber es gibt keine Kombinationsrätsel. Das heißt, ich nehme nichts irgendwie mit, fülle kein Inventar und benutze dann die Schaufel mit dem Besen und mit dem Zauberpulver, sondern es sind immer ganz, ganz direkte Rätsel, die ich lösen muss. Und was du auch schon gesagt hast, die Brüder haben sich ja überlegt, sie wollten ein nicht-lineares Spiel. Und das heißt, ich kann alle Rätsel im Myst in einer komplett beliebigen Reihenfolge lösen. Das ist auch ein Unterschied. Es gibt keinen roten Faden, sondern ich kann rumgehen und kann bei Rätsel 1 anfangen, bei Rätsel 5, bei Rätsel 10, es ist egal. Und das macht es sozusagen unglaublich offen, aber auch so ein bisschen schwieriger, weil man nicht so genau weiß, hey, wo fange ich denn jetzt an? Weil dass das nicht linear ist, ist am Anfang überhaupt nicht klar. Und ja, so sind wir dann schon so ein bisschen bei der Story. Mir ist es unglaublich schwer gefallen, die Story zu verstehen. Und ich bin ehrlich, ich habe sie noch nicht verstanden, weil die ist ganz schön mysteriös, die ist komplex, die ist auch so ein bisschen, ja, so etwas altertümlich, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, versuchen wir dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also es geht darum, dass der Spieler, der hat keinen Namen, der hat auch kein Gesicht. Wir haben ja vorhin auf dem Cover gesagt, da fällt so eine Schattengestalt aus dem Himmel und landet auf dieser Insel. Und dann bist du als Spieler auf dieser Insel und sollst auf dieser Insel Geheimnisse erkunden. Erstmal gehst du über diese Insel drüber und ja, entdeckst halt verschiedene Szenarien. Und rausgefunden habe ich jetzt, dass das alles eine Art Geheimnisse sind. Und auf dieser Hauptinsel Myst gibt es verschiedene, ja, wie nennt man das denn, Tore oder Portale?
Ja, zu Portale, anderen Welten, würde ich sagen.
Genau, es sind Portale zu anderen Welten, die in dem Spiel Aegis genannt werden. Und diese Aegis muss man wieder erkunden, das sind wieder eigene Inseln. Und man kommt dann durch das Portal von einer Insel zur nächsten. Und wenn man alle Rätsel in diesem Age gelöst hat, kommt man wieder zurück zur Hauptinsel Myst.
Wie war denn das in dem Spiel, Christian? Konnte man da von Anfang an jede von diesen Inseln besuchen? Oder ist das im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr geworden? Das weiß ich gar nicht mehr.
Genau, das wird von Zeit zu Zeit immer ein bisschen mehr.
Ja.
Also es gibt wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten vorzugehen. Aber ich habe es so wahrgenommen, dass man kommt in so eine Art Haupthaus oder es sieht aus wie so ein kleines Kolosseum. Und da ist eine Bibliothek drin. Und in dieser Bibliothek stehen ganz viele Bücher.
Ja.
Und das ist auch so ein Strang, der sich durch das ganze Spiel zieht. Es geht immer um Bücher. Und man findet ein Buch. Das hat zum Beispiel ein rotes Buch, das macht man auf und dann ist das wie eine Art Tagebuch. Da kann man ganz viel drin lesen und blättern. Und dann gibt es eine Art Video in dem Buch. Und da erzählt jemand was, dass er in dem Buch gefangen ist, dass er raus möchte. Und im Laufe des Spiels erfährt man dann, dass es zwei Bücher gibt, ein rotes und ein blaues. Und da sind zwei Personen drin gefangen, der Sirus und der Ashina. Und die wollen aus den Büchern raus und wollen wieder in die Welt rein. Und dann erfährt man noch, dass der Vater sie da wohl eingesperrt hat, der Atrus, und der beherrscht aktuell diese Insel. Und erschaffen wurde diese ganze Insel und diese ganzen Aegis von dem Großvater, der heißt Gen. Und der versucht auf dieser Insel so ein bisschen Chaos zu verbreiten. Und es ist also aus meiner Sicht nicht so ganz klar, wie das funktioniert, wie das läuft. Auf jeden Fall wollen diese Brüder da raus. Und man kann durch das Lösen der Rätsel den Brüdern dabei helfen, mehr zu erfahren und sie aus den Büchern zu befreien. Das heißt, man hat pro Age immer so die Möglichkeit, eine weitere Seite eines Buches freizuschalten. Ich habe vorhin gesagt, es gibt kein Inventar, aber du kannst entweder eine rote Buchseite mitnehmen oder eine blaue Buchseite und kannst sie dann in ein Buch reintun und dann kriegst du weitere Informationen von einem dieser Brüder. Also auf jeden Fall total spannend aufgebaut und macht diesen Handlungsstrang immer so ein bisschen sehr interessant.
Ja, ich habe jedenfalls genügend Horrorfilme in meinem Leben gesehen, um zu wissen, dass es immer eine schlechte Idee ist, Leute aus irgendwelchen Büchern oder sonstigen Gegenständen zu befreien, in die mal eingesperrt wurden. Das ist meistens eine sehr, sehr schlechte Idee.
Ja, das stimmt. Und es wirkt auch so ein bisschen horrormäßig. Also du hast ja schon mal gesagt, das ist eher ein Erwachsenenspiel, dem würde ich zustimmen. Die Rätsel sind eher so ein bisschen für Erwachsene gemacht. Aber auch die Story, die ist sehr so ein bisschen düster. Und diese Figuren, die sehen auch schon so ein bisschen so in den Büchern halbtot aus und wollen halt da raus und hat so ein bisschen was, ja, sehr Mystisches. Das Zweite an der nichtlinearen Story ist, dass du, je nachdem, wie du vorgehst in dem Spiel, kannst du zu verschiedenen Lösungswegen und zu verschiedenen Enden kommen. Das bedeutet, wenn du jetzt die Seiten von dem blauen Buch immer mitnimmst, dann hilfst du halt, den einen Sohn zu befreien. Wenn du die roten Seiten mitnimmst, dann dem anderen Sohn. Und je nachdem, wie du vorgehst, kommst du zu verschiedenen Möglichkeiten, das Spiel zu beenden.
Aber ändert das auch was an den Rätseln? Also ich bin unterwegs, ich löse Rätsel und am Ende des Rätsels kann ich entweder eine rote oder eine blaue Buchseite mitnehmen. Das heißt, ich muss mich irgendwie mal entscheiden, Team Rot oder Team Blau. Aber schaltet das dann irgendwelche zusätzlichen Rätsel oder Orte frei, wenn ich jetzt viele rote Buchseiten mitgenommen habe, oder ist das egal?
Nee, bei mir war es nicht so, es ist egal. Also die Ages werden freigeschaltet, du hast dann verschiedene Portale und Zugänge dazu.
Ja.
Es ist nur ein Unterschied, welche Tagebuchseiten du in den Büchern freigeschaltet bekommst und welche Geschichten du innerhalb des Spiels erzählt bekommst.
Okay, das heißt, du kriegst dann einfach mehr von dieser ganzen Myst-Lore mit durch die ganzen Tagebücher etc. und kannst dich da entscheiden, ob du rot oder blau hast.
Mhm. Richtig, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt dazu anregt, das Spiel auch öfter zu spielen, um diese verschiedenen Szenarien oder Vorgänge zu erfahren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund war, von den Brüdern das so zu machen. Aber es ist bestimmt interessant, auch mal verschiedene Enden zu erleben.
Ja, ich glaube, der Grund dafür war doch sicherlich darin begründet, dass die Brüder so eine Welt erschaffen wollten, die man erkunden kann, wo man viele Möglichkeiten hat, wo man viel, viel tun kann. Und ich glaube, müsstest du jetzt einfach die Rätsel lösen und am Ende vom Rätsel findest du einen Gegenstand und du brauchst es irgendwie 20 Gegenstände, dass das Spiel zu Ende ist. Ich glaube, das würde da ja komplett widersprechen. Also die Möglichkeit, dass du da auch emotional provokante Entscheidungen treffen musst, nehme ich jetzt blau, nehme ich jetzt rot mit. Ich glaube, das spielt schon in dieses ursprüngliche Konzept rein.
Ja, emotional provokant trifft es da wahrscheinlich. Ja, die beiden Brüder versuchen sich halt auch so ein bisschen auszuspielen. Jeder will, dass er befreit wird und will natürlich nicht, dass der andere befreit wird. Das heißt, die warnen immer davor, dem anderen Bruder eine Seite zu geben. Und beide Brüder warnen dich vor einem grünen Buch, was noch viel schrecklicher sein soll. Weil bei der Berührung des grünen Buchs, dann wirst du in dauerhafte Gefangenschaft in dieses Buch gezogen. Und am Ende ist es halt wirklich so, wenn man dem einen Bruder hilft, dann landet man selbst in diesem Buch und der Bruder ist befreit.
Ja.
Ist ein Ende. Bei dem anderen Buch genau das gleiche. Und wenn man halt die Seiten, wenn man eine weiße Seite findet und sie in das grüne Buch tut, trifft man den Atrus, den Vater,
ja,
der ebenfalls in dem Buch gefangen ist. Dann wird der befreit, aber dann ist es sozusagen für dich gut, weil du bleibst draußen, aber die Brüder sind immer noch gefangen. Also es ist so eine, wie hast du es vorhin genannt, auch eine sehr interessante Entscheidungsmöglichkeit. Ja. Wie gehst du jetzt vor? Und du weißt halt während des Spiels nicht genau, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Aber ich glaube, darum geht's auch, das so ein bisschen rauszufinden.
Ja, und wahrscheinlich kannst du, indem du dir die ganzen Ingame-Sachen durchliest, diese ganzen Bücher, indem du diese ganze Lore in dich aufsaugst, kannst du dann vielleicht für dich ja auch zu so einem Punkt kommen, wo du da bewusst eine Entscheidung triffst oder vielleicht auch beim zweiten Durchspielen.
Genau, aber auf jeden Fall, um diese ganzen Seiten zu finden, um diese Rätsel zu lösen, also man bewegt sich über diese Hauptinsel, muss dort kleine Rätsel lösen, kommt dann durch diese kleinen Rätsel immer wieder zu den Portalen, kommt auf eine neue Insel und jede Insel hat ein komplett neues Szenario an eigenen Rätseln.
Ja.
Und ich muss zugeben, mir haben diese Rätsel wirklich sehr viel Spaß gemacht und sie sind nicht einfach. Manchmal sind sie wirklich an manchen Stellen sehr knifflig, wo ich dann auch so Unterstützung gebraucht habe. Aber insgesamt sehr, sehr, sehr schön ausgedacht und also machen mir auch heute noch viel Spaß.
Ja. Ja, sehr cool. Also ich hab bei dir ja zugeschaut, was du gespielt hast und wir haben ja auch ein paar Rätsel so zusammengelöst. Ich fand die Rätsel losgelöst von der Story auch ganz cool. Ich fand es auch ganz spannend, so sich diese Welten anzuschauen. Also natürlich aus der heutigen Perspektive, das ist jetzt nicht irgendwie so First-Person immersives Game, wo du ganz ruckelfrei überall rumgehst. Das ist ungefähr, ja, das ist eher so, weiß nicht, Google Street View Style halt. Kannst du Schritt
für Schritt eigentlich ganz gut.
Ja, oder?
Fehlt nur diese Zwischenanimation, dass das so durchslidet, sondern also was Schönes, und das ist wahrscheinlich auch schwierig zum Zugucken, man kann sich sehr schnell durch das Spiel bewegen.
Ja.
Also, aufgrund der Geschwindigkeit der heutigen Computer kann man sich halt durch diese 3D-Grafiken einfach so durchklicken. Und wenn man die Wege kennt, geht es halt sehr, sehr schnell. Und wenn man sich so ein bisschen auf der Insel auskennt und ungefähr weiß, was man machen will, geht das gut. Was ich aber auch gemacht habe, ich habe mir so ein Blatt vor mich gelegt und habe mir halt wirklich Notizen gemacht. Was habe ich irgendwo gesehen, damit man später nochmal die Idee hat, ah, okay, hier ist ein Hinweis, eventuell da war ein Hebel und wenn ich den umlege, dann passiert irgendwas. Und es spielt sehr stark auch mit dem Sound zusammen.
Ja.
Also dann legt man den Hebel um, dann hört man irgendwo ein Brummen und dann könnte man sich überlegen, ah, das Brummen, womit hat das zu tun? Ist das vielleicht irgendwo ein Generator, der angegangen ist oder ja, ein Rätsel war so ein Soundrätsel, da musste man irgendwie Klaviertöne nachspielen. Bin ich super schlecht bei sowas, aber hatte ich Gott sei Dank immer ein bisschen Hilfe mit Leuten, die musikalisch begabter sind als ich.
Das erinnert mich ein bisschen an Loom.
Ja, genau, das ist so ähnlich.
Ja. Ja, sehr cool. Wo siehst du denn die großen Unterschiede zu klassischen Point-and-Click-Adventures? Ich meine, die Klassiker, da haben wir viele schon gespielt, die gefallen uns beide auch sehr, sehr gut. Die große Ära der Point-and-Click-Adventures, die liegt zum Großteil eher vor Myst. Also die große Ära, das war ja eher so, weiß nicht, Ende 80er, Anfang 90er, dass viele Point-and-Click-Adventures rauskamen. Siehst du da eine Parallele oder ist das für dich eine Weiterentwicklung von Point-and-Click-Adventures?
Also Weiterentwicklung würde ich persönlich nicht sagen, sondern eher eine ganz andere Entwicklung in eine andere Richtung. Ich finde es wesentlich erwachsener als die anderen Spiele. Dadurch, dass man agiert im Prinzip nur mit dieser Welt. Das heißt, man hat keine anderen Personen, mit denen man agiert. Man redet mit niemandem. Es gibt keine Dialoge. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt kein Inventar. Man muss sozusagen nichts mitschleppen und kombinieren. Es gibt halt ja keine lineare Handlungsweise, sondern man kann im Prinzip frei vorgehen und man kann sich auch komplett frei in dieser Welt bewegen. Das ist ein großer Unterschied zu den meisten anderen Adventures, die wir schon gespielt haben und die ich auch von damals kenne.
Ja.
Was sind noch die Unterschiede? Die Rätsel sind ganz anders, ich würde sagen, ein kleines bisschen schwerer. Und ja, dadurch bisschen komplexer, aber auch ist eine neue Herausforderung.
Bei klassischen Adventures sind die Rätsel ja oftmals ganz, ganz stark in die Story eingebunden. Also hey, mach jetzt irgendwas, um was zu bekommen und damit komme ich dann weiter. Also du hast ja so klassische Rätselketten oft in Adventures. Bei Myst habe ich den Eindruck, dass das nicht so ist. Du hast Rätsel und am Ende des Rätsels steht halt so eine Buchseite und du musst jetzt halt eine gewisse Menge von diesen Seiten sammeln, um das Ende des Spiels zu erreichen, um jetzt beispielsweise einen der beiden Brüder zu befreien. Und das ist für mich so ein großer Unterschied zu klassischen Adventures, weil solche Rätselketten habe ich keine gesehen in Myst.
Nee, Rätselketten so in dem Sinne gibt's nichts. Manchmal sind die Rätsel so ein bisschen verteilt. Also gerade das, was ich eben sagte, es gibt irgendwelche Schalter und die musst du über die ganze Insel hinweg in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Aber wenn du das getan hast, passiert direkt etwas.
Ja.
Und das, was direkt passiert, hat dann direkt Auswirkungen auf entweder das nächste Rätsel oder direkt auf das nächste Portal. Aber dann ist das abgeschlossen. Und das hat dann nicht nochmal einen Zusammenhang mit einem neuen Rätsel. Also du kannst dann sozusagen, man könnte, was ich zum Beispiel gerne mache, wie so eine Art Checkliste machen, könnte sagen, hey, Rätsel, Schalter, abgeschlossen. Okay. Rätsel, Generator, abgeschlossen. Rätsel Zahnräder abgeschlossen. Und das macht es auf der einen Seite natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil man nicht so genau weiß, wie es funktioniert, wenn man normale Adventure gewohnt ist. Aber auf der anderen Seite sehr angenehm, weil man hat halt wie so eine Art Checkliste und kann die Rätsel fertig machen und weiß dann, okay, ich hab's fertig, jetzt gehe ich zum nächsten.
Ja, stimmt. Also das heißt, du hast die Rätsel, die teilweise halt so allein für sich stehen, und du hast teilweise auch so Rätsel, wo du an verschiedenen Orten irgendwas tun musst, beispielsweise Schalter drücken. Und ich glaube, es gibt auch so ein Audio-Rätsel, wo man an verschiedenen Stellen auf den Inseln irgendwelche Geräusche hört und dann was tun muss. Also wo das schon so ein bisschen örtlich verteilt ist, aber es trotzdem halt dann ein Rätsel ist, wo man halt die richtigen Locations finden muss, um es zu lösen.
Genau, das war auch, muss zugeben, war so mal eins meiner Lieblingsrätsel. Das war auf einer Insel oder in einem Age. Da gibt es eine Tür, in die man rein will. Und an der Tür ist ein Bedienfeld mit 5 Schiebereglern.
Ja.
Und diese 5 Schieberegler machen, je nachdem, ob man sie hoch oder runter schiebt, verschiedene Sounds. Und man muss natürlich die richtige Soundkombination finden, damit sich diese Tür öffnet.
Ja.
Und diese Soundkombination findet man an verschiedenen Stellen auf der Insel. Und man muss dann halt diese Insel komplett ablaufen und muss dann sehr genau hinhören, wo welche Töne zu finden sind. Und diese Töne muss man sich merken. Ich habe dann angefangen, den Tönen Namen zu geben, habe die aufgeschrieben und habe dann versucht zu kombinieren, okay, welcher Ton gehört denn jetzt zu welchem Schalter? Und wenn man am Ende die richtige Tonreihenfolge abgespielt hat, dann ist die Tür aufgegangen. Und das, also da hat es mir Spaß gemacht, erstmal herauszufinden, okay, das sind diese Töne finden sich auf der Insel wieder.
Ja.
Ich muss mir die Töne irgendwie entweder merken oder aufschreiben und danach wieder zurückkehren und überlegen, in welche Reihenfolge muss ich die bringen. Also das, was ich sage, das sind keine einfachen Rätsel, aber es sind Rätsel, die viel Spaß machen.
Mhm.
Und aber einen auch so ein bisschen an Rande seiner Möglichkeiten bringen kann.
Hat die Story für dich eine sehr große Rolle gespielt?
Nee, für mich persönlich gar nicht. Also, ich habe ja gesagt, ich habe sie auch bis heute nicht ganz verstanden. Ich glaube, die zieht sich auch so über die nächsten Myst-Fortsetzungen, die es gibt, weiter. Für das Spiel selbst, für die Rätsel, für den Spielspaß war mir persönlich die Story egal. Also, ich fand auch diese Buchcharaktere, die da gesprochen haben, eher so ein bisschen, erschreckend, abschreckend, gerade damals, als ich noch ein bisschen jünger war, da war das noch nicht so ganz mein Ding. Es hatte schon so ein bisschen was von Horror. Und ich würde sagen, man kann Interesse an der Story haben, aber sie spielt, um das Spiel zu lösen und Spaß an dem Spiel zu haben, keine Rolle.
Ja, es ging mir genauso. Also die Story war für mich nur ein bisschen Beiwerk. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, für die sieht's ganz anders aus. Aber für mich gibt's an der Stelle auch einen Zusammenhang zu The Seventh Guest, über das haben wir vorhin ja auch schon gesprochen. In The Seventh Guest gibt's ja auch eine Story, die für mich damals aber auch nur Beiwerk war. Für mich war damals echt nur spannend bei The Seventh Guest. Du hast diese Rätsel und die haben anders funktioniert. Du hast in jedem Raum mehr oder weniger ein ziemlich abstraktes Rätsel gehabt. Also irgendwie war, keine Ahnung, Seventh Guest war für mich so eine Minispiele-Sammlung mit schöner Render-Grafik und ein bisschen Dekoration außenrum. Aber die Story war mir da damals beispielsweise auch echt völlig egal.
Ich weiß aber auch, dass ich das Seventh Guest ein bisschen später gespielt habe damals, weil damals wurde bei mir zumindest schon geguckt, was sind das für Spiele, und wir hatten halt so einen großen Familiencomputer. Und Seventh Guest hat schon relativ viele Horror-Elemente. Ja. Und da wird schon starker Fokus drauf gelegt, dass man sich da auch gruseln kann. Und da wurde ja auch damals empfohlen, spiel das in einem dunklen Raum und nimm dir eventuell Kopfhörer oder dreh so den Ton ein bisschen auf. Wenn man da zu jung ist, ist das, glaube ich, kein schönes Spiel. Und da muss ich sagen, war Myst schon ein bisschen anders. Also Myst war kein Spiel, vor dem man Angst haben musste. Das ist so ein bisschen unheimlich und so, weil man da so auch so alleine ist, aber da sind keine Szenen, die einen erschrecken wollen oder die einen gruseln wollen.
Das stimmt.
Das ist bei The Seventh Guest auf jeden Fall anders.
Das stimmt auf jeden Fall. Seventh Guest müssen wir übrigens auch nochmal spielen. Also ich hab das damals gezockt, irgendwie 93, 94, so um den Dreh, war aber ja auch schon ein bisschen älter als du. Ich habe es seit damals nicht mehr in der Hand gehabt, und da kam doch aber auch vor kurzer Zeit so eine Jubiläumsedition raus. Ich glaube, die müssen wir uns mal anschauen. Mal gucken, was da noch.
Da würde ich sogar fast sagen, machen wir die Kombination aus The Seventh Guest und The Eleventh Hour. Das
Double
wäre dann so der Nachfolger gewesen. Und machen wir direkt ein Double Feature und spielen das zack durch.
Apropos Double Feature, für Myst gab es ja auch ein paar Fortsetzungen. Du hast dir das ja mal ein bisschen genauer angeschaut.
Ja, Myst, da das ja so ein großer Erfolg war, wie du erzählt hast, haben sie natürlich dann darauf direkt aufgesetzt. Und ja, bei Fortsetzungen ist so die Sache, nimmt man nur die Fortsetzungen von dem Spiel, wo wirklich ein komplett neues Spiel programmiert wurde, oder auch die ganzen anderen Plattformen und Konsolen mit rein, weil dann ist es nochmal eine riesengroße Welt. Also als Beispiel, Myst kam im September 93 raus, erstmal nur für den Mac. Dann haben sie es danach fürs Windows rausgebracht. Dann gab es Myst noch für die Nintendo DS, für die Sony PSP. Dann kam mit VR-Unterstützung was raus. Dann haben sie eine neue Version gemacht, Real Myst, einfach nur mit verbesserter Grafik. Dann haben sie eine Masterpiece Edition rausgebracht, ein paar Jahre später. Das ist jetzt auch die, die ich gespielt hatte. Da haben sie nochmal die Grafiken verbessert, die Steuerung verbessert, das auf die ganzen neuen Systeme gehoben. Aber alles noch im Kontext, das Original Myst. Das heißt, die haben die Story nicht verändert, die haben das Spielprinzip nicht verändert. Und da hat sich allein schon eine Riesenwelt drum ergeben. Aber die wirklichen Fortsetzungen, die kamen aus meiner Sicht relativ schnell danach. Und zwar das zweite Werk ist dann Riven, das Sequel to Myst. Und das kam im Oktober 1997 raus. Danach, mit einem ähnlichen Abstand, haben sie Myst 3 rausgebracht. Finde ich übrigens lustig, dass sie Myst nehmen, dann den Titel Riven nehmen und dann Myst 3 nennen.
Für mich ist es unbegreiflich, warum man Myst 2 nicht Myst 2 nannte. Denn die Leute, die sich Spiele kaufen, wenn dir das eine Spiel gefallen hat, dann guckst du, ob es dann einen zweiten Teil gibt. Das ist mir unbegreiflich. Das hat sich ja auch nicht so mega gut verkauft damals, weil es die Leute einfach nicht entdeckt haben, glaube ich.
Genau, weil es keiner verstanden hat. Und ich muss zugeben, wenn ich sie jetzt so sehe und lese und recherchiere, ergibt es auch gar keinen Sinn bei mir. Also 1993 Myst, 1997 Riven, dann 2001 Myst 3 und dann gab es einen vierten Teil, der hieß Uru, Ages Beyond Myst. Das kam im November 2003 raus. Also sie haben immer so verschiedene Zyklen, 3, 4, 5 Jahre dazwischen gehabt. Und von dem Uru gab es dann auch wieder verschiedene Iterationen intern. Uru Live, Until Uru. Aber die wirkliche Fortsetzung ging dann im September 2004 weiter mit Myst 4, Revelation, und dann noch mit Myst 5, End of Ages, im September 2005. Und ja, da haben sie dann, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich End of Ages genannt haben, um den mit dem fünften Teil abzuschließen, aber ich vermute mal, dass dann für sie auch selbst irgendwie eine Art Ende im Raum stand. Ja, und nach dem letzten Spiel, das Myst 5, End of Ages, kam dann im März 2007 nochmal eine Zusammenfassung raus, Myst Complete Edition. Und das war dann einfach eine DVD-Sammlung von allen 5 Spielen. Und das Letzte, was ich noch gefunden hatte, war im Mai 2009, hat dann Cyan noch die Portierung des allerersten Spiels für das iPhone veröffentlicht. Und das kannte ich vorher auch noch nicht und hatte ich überlegt, ob das jetzt auf dem iPhone so cool ist, aber muss ich nochmal ausprobieren. Ja, nach 2009 habe ich nichts mehr gefunden. Hast du noch irgendwas entdeckt, Wolfgang, bei deinen ganzen Recherchen?
Ja, also 2020 gab es einen Kickstarter für eine Myst-Dokumentation, also für eine Doku über die ganze Entwicklungsgeschichte von Myst. Und der Kickstarter war erfolgreich. Die Doku ist aktuell aber noch nicht erschienen. Es gibt aber dazu gerade noch ein weiteres Crowdfunding auf fangamer.com. Das können wir auch verlinken. Da gibt's auch ein paar Videoschnipsel und ein paar Infos darüber. Ich konnte da leider keinen Release-Zeitraum finden, der irgendwie angepeilt wird für die Doku. Denn ich glaube, dass sie sicherlich ganz cool ist. Die Leute, die die Doku machen, die betreiben aber auch einen Instagram-Account, der relativ aktuell mit Content befüllt wird. Und vielleicht kann man dem, wenn man Interesse hat, einfach mal folgen und mal schauen, wie es da weitergeht. Weil ich glaube, wenn die veröffentlicht wird, die Doku, die würde ich mir, glaube ich, echt gerne anschauen. Allein schon aus historischem Interesse dran. Und der Instagram-Account, der ist echt ganz lustig, wenn ihr euch den anschauen wollt. Denn die posten da nicht nur Sachen und Infos zum aktuellen Fortschritt von der Doku. Die posten da auch manchmal so alten Kram, wie ich habe gerade hier ein Bild vor mir. Da sind die zwei Miller-Brüder drauf. Und zwar in einer Werbeanzeige für so eine Khaki-Hose, die man da für $29 kaufen kann. Und es wird hier halt beworben, dass die halt auch von den Erstellern von Myst getragen wird. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Hose. Also wenn man so coole Spiele machen möchte, dann braucht man unbedingt so eine Khaki. Und man sieht hier auch, dass der Robin Miller Sandalen mit Socken trägt. Also allein deswegen absolute Empfehlung.
Das hört sich auf jeden Fall herrlich absurd an.
Ist es auch. Ja, Christian, ich glaube, dann können wir mal zum nächsten Kapitel gehen, oder wenn wir jetzt hier in der Terminologie von Myst bleiben, wir könnten ja das Portal durchschreiten und das nächste Age besuchen, und zwar das Age of Technik.
Das Age of Technik hört sich gut an, ja.
Also ich glaube, für das Original Myst, da müssen wir gar nicht mehr so super viel hinzufügen. Die technologische Basis, das war halt HyperCard. Das gab es damals auch schon für einen Windows-Rechner. Insofern hatten sie hier ihre zwei Primärplattformen, mit denen man arbeiten konnte. Und ja, ansonsten hatten sie noch diese 3D-Render-Software, dieses StradaVision 3D war es, genau. Hast du sonst noch irgendwas Spannendes in Bezug auf die Technik herausgefunden, Christian?
Nicht besonders viel, aber wie du schon gesagt hast, der Hauptpunkt war halt dieses ganze neue 3D-Thema. Und was ich spannend fand, besonders auch in Bezug auf die Zeit und die Entwicklungszeit. Du hast ja gesagt, so ein Rendering-Bild braucht zwischen 2 und 14 Stunden.
Ja.
Und insgesamt haben sie für das Spiel 2500 Bilder erstellt.
Oh, krass.
Und über 60 Minuten Video gedreht. Was halt natürlich auch einmal auf die Entwicklungszeit, diese ganze Grafikerstellung, wie auch die Renderzeit, aber auch natürlich die Größe auf den ganzen CD-ROMs eine große Rolle spielt. Und was noch ein großes Thema war, war halt damals auch die grafische Voraussetzung an den Computern. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, damals war auf den Packungen immer drauf, Mindest-Systemvoraussetzung und empfohlene Voraussetzung.
Ja. Ja.
Bei dem Myst-Cover, was wir vorhin hatten, stand sowas nicht drauf. Aber wir hatten immer zwischendurch schon mal so erwähnt, hey, da war ein Problem bei Single-Speed-Laufwerken. Da wurde empfohlen, du brauchst ein Dual-Speed-Laufwerk, ja. Und dann halt bei den Grafikkarten, ja. Wie viele Farben kann so eine Grafikkarte darstellen? 1993 war das jetzt nicht das riesengroße Problem, aber musste drauf geachtet werden. Und für die Grafiken war dieses Farbthema auf jeden Fall da. Und sie hatten es, glaube ich, so gemacht, dass man auch mit 256 Farben das Spiel spielen kann, und hatten aber das Spiel für mehr Farben erstellt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Weißt du noch, wie das mit der Farbpalette war?
Ich weiß das nicht mehr so hundertprozentig, wie das funktioniert hat. Ich glaube, die hatten dann wahrscheinlich so eine angepasste Farbpalette, wo sie es irgendwie runtergerechnet haben, wahrscheinlich für den jeweiligen Rechner, den man hatte, oder?
Genau, das war dieses Dithering-Verfahren. Und okay. Damit konnten sie halt diese Standard-Farbpalette von 256 Farben nehmen, aber konnten darüber noch so verschiedene Effekte erzeugen und Farben miteinander kombinieren. Und damit hatten sie dann ein bisschen größere Bandbreite. Und es war zur damaligen Zeit auch etwas Neues, aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz relevant.
Okay, spannend. Ja, aber das war halt diese Zeit damals. Ich finde das so unglaublich spannend. Du hattest so harte technische Limitierung. Die kennst du heute nicht mehr. Heute geht's darum, ob deine Monster-Grafikkarte schneller oder langsamer ist. Okay. Aber selbst die langsame Monster-Grafikkarte ist halt eine Monster-Grafikkarte. Und damals, ja, oder? Und damals gab's es aber noch nicht. Damals gab's halt einfach nur Hardware ohne so krasse Ausprägung irgendwie. Und du musstest dein Spiel irgendwie so entwickeln, dass es da läuft. Und ich finde, gerade auf noch älteren Titeln findest du da ja noch viel krassere Beispiele. Also wenn du dir so alte C64-Sachen anschaust, wo die Leute auf einmal angefangen haben, auf den Computern Dinge zu machen, wo die Entwickler gar nicht vorgesehen hatten, weil sie irgendwelche Tricks rausgefunden haben. Und auch hier finde ich, das ist einfach beeindruckend, wie kreativ die Leute damals da rangegangen sind.
Genau, und es hat sich dann halt auch weiterentwickelt, je nachdem, auf welcher Plattform und zu welcher Zeit man es gespielt hat. Also hat man das Original Myst gespielt mit den vorgerenderten Grafiken, oder zu einem späteren Zeitpunkt kam dann Real Myst raus. Real Myst haben sie es so genannt, weil dann echte 3D-Grafiken genutzt wurden, ja, die dann auch zur Laufzeit erst gerendert wurden, weil halt die Computer einfach schneller wurden, die Grafikkarten wurden besser, und das hat dann einfach ein paar Jahre später gut in die Zeit gepasst. Wenn man sich die Screenshots anschaut, da ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber es ist halt technisch ein großer Unterschied und macht halt den Spielflow so ein bisschen angenehmer.
Okay.
Und ja, so ist es dann. Je nachdem, auf welcher Plattform es läuft, haben sie halt verschiedene Techniken benutzt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das kam noch auf Windows raus, das wurde auf einem 3DS gespielt, auf einer PSP, auf einer normalen PlayStation. Jetzt später dann sogar der Port auf den iPhone. Auf Amiga kam das raus. Also die haben da relativ viele Ports reingesteckt.
Das ist vielleicht auch noch
auf echt vielen Konsolen veröffentlicht.
Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz gutes Stichwort, denn wir erinnern uns, Sunsoft hat ja Cyan damals die $250,000 gegeben und die wollten halt primär ja nur eine Veröffentlichung auf der Konsole haben. Und das Konsolenrelease, das kam ja dann doch nicht als erstes. Das erste Konsolenrelease, das gab's 95 für ein 3DO. Und ebenfalls 95 noch für Saturn und für einen Jaguar. Kennst du noch einen Jaguar von Atari?
Nee, den kenne ich gar nicht.
Doch, Atari hatte später noch mal so eine kleine, coole Konsole, Atari Jaguar. Gab's nicht so super lang. Aber Sega Saturn gab's lang und ein 3DO. Ich glaub, 3DO gab's in Deutschland auch nicht so super lang. Der war von... Ich glaube, von Panasonic war, glaube ich, der 3DO. Beziehungsweise, ich glaube, 3DO war eine eigene Firma, die haben mit Panasonic da zusammengearbeitet. Und die Konsolen-Releases, die gab es jetzt erst ein bisschen später, also so 2 Jahre später, weil wohl der Port auf die Konsole doch nicht so einfach war. Man hatte ja dieses Hypercard-System und das ganze Ding jetzt zu portieren, das war halt einfach schwieriger, als man dachte. Denn die Millers, die haben sich halt bei der Entwicklung erstmal auf die Entwicklung des Spiels konzentriert und haben sich darauf konzentriert, halt das Spiel so zu designen, dass das auch mit mehreren CDs läuft und so weiter. Aber die eigentliche Portierung halt auf Konsolen, das war dann wohl ein bisschen schwieriger als gedacht. Deswegen gab es es erst ein bisschen später. Aber trotzdem hat Sunsoft genügend Geld damit verdient.
Das hört sich gut an, ja. Ja, und da wir mit der Technik-Ecke so ein kleines bisschen hier fertig sind, hätten wir noch einen Einspieler vom Björn vom To Be on Pod Podcast, der auch sich sehr, sehr gut mit der Technik auskennt und das Spiel auch damals gespielt hat. Und da wollen wir uns mal anhören, was der Björn über das Spiel zu erzählen hat.
Ja, lass uns mal reinhören, Christian.
Hallo Christian, hallo Wolfgang, hallo liebe Zuhörer von Grobe Pixel. Hier spricht Björn von To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast, und ich darf euch heute auch etwas über das Spiel Myst erzählen. Ja, was hat mich an Myst am meisten fasziniert? Das war einmal, dass es ja generell ein sehr außergewöhnliches Spiel und ungewöhnliches Spiel war und vor allem, dass es sehr viele Möglichkeiten gab, ja, praktisch seinem Forschungsdrang nachzugehen. Ganz besonders hat mir natürlich damals gefallen, wie fast jedem von uns, die ja für damalige Verhältnisse, ja fotorealistische Grafik, die war natürlich sehr toll. Soundtechnisch war das Spiel auch recht nett unterwegs, bot inhaltlich auch relativ viel, zumindest deutlich mehr und schöner aufgebaut als der damalige Konkurrent The Seventh Guest. Ja, apropos The Seventh Guest, die Rätsel bei The Seventh Guest waren ja leider nicht wirklich spielbezogen und das ist noch nett ausgedrückt, die waren auch nicht wirklich gut. Das war hier bei Myst schon deutlich besser, wenn auch jetzt nicht unbedingt an jeder Stelle herausfordernd oder immer ganz, sinnvoll gestaltet. Aber deutlich besser und unterhaltsamer als bei dem Konkurrenzprodukt. Ja, was damals natürlich auch ein großer Streitpunkt war, war natürlich der Preis von rund 130 D-Mark und dass es erst später eine deutschsprachige Version gab. Die war dafür auch recht gut gemacht, wenn auch nicht immer unbedingt lippensynchron, aber naja, nicht ganz so schlimm. Was war noch beim Myst damals faszinierend? Ja, die Hardware-Anforderung, man musste schon 486er haben und zumindest ein Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk, das hatte ich damals, das lief bei mir sehr gut. Das war aber natürlich nicht bei unbedingt jedem von euch so. Ich hatte sehr viele Stunden Spaß mit dem Spiel damals. Ich war aber generell damals auch Fan dieser neuartigen Technologien, die verwendet wurden. The Seventh Guest habe ich ja schon erwähnt. Das Spiel habe ich damals auf dem CDI gespielt von Philips. Das lief dann gar nicht so schlecht, aber für CDI-Verhältnisse war das halt schon ein recht gutes Spiel. Myst kam ja später auch auf viele, viele andere Systeme, also auf nahezu allen 3D-Konsolen war das Spiel spielbar später und auch auf fast allen CD-ROM-fähigen Computern zumindest. So gab es halt auch eine Mac-Version. Und das fand ich halt auch gut. Das ist ja bis heute durchgesetzt worden. Auf fast allen Systemen kann man heute noch Myst spielen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge von Grobe Pixel. Und freue mich schon auf das gemeinsame Projekt, was Christian, mein Podcast-Partner und der Christian und Wolfgang von Grobe Pixel bald miteinander durchziehen werden. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß weiterhin und wir hören uns. Ciao!
So, jetzt haben wir Björn gehört. Vielen Dank, lieber Björn, für deinen Kommentar dazu. Da merkt man schon, du hast einiges an Ahnung von der Technik und hattest auch Spaß an dem Spiel.
Ja. Ja, der Björn, der hat generell ganz viel Spaß an ganz vielen Spielen. Der war bei uns hier ja auch schon zu Gast, das ein oder andere Mal auf Twitch. Und hat da jedes Mal mit seinem enormen Fachwissen zu den ganz alten Spielen überzeugt.
Genau, und demnächst haben wir noch ein gemeinsames Projekt, auf das wir uns schon freuen. Und
ja.
Da werdet ihr bald von uns hören. Aber ich würde sagen, nach dem Kommentar kommen wir rüber zu einer diesmal kleinen Kategorie, und zwar der Trivia. Wolfgang, hast du einen Trivia-Fakt über Myst gefunden?
Ja, ursprünglich hatten wir sogar noch mehr Trivia-Facts, aber wir haben ja gerade eben, als wir uns den Einspieler angehört haben von Björn, festgestellt, die meisten Sachen haben wir schon erzählt und wir wollen uns ja nicht noch mehr wiederholen als sonst schon. Deswegen nur ein kleiner, aber ganz witziger Trivia-Fact. Zu Myst gab es damals die Parodie, und zwar das Spiel Pyst. Und die Story von Pyst war, und ich zitiere hier mal, 4 Millionen Menschen haben die Welt von Myst erforscht und sie haben sie in eine Müllhalde verwandelt. Tote Tiere säumen die Docks, Fenster sind eingeschlagen, überall gibt es Graffiti und die ehrwürdige Rakete wird zum Trocknen von Wäsche benutzt. Bahne dir einen Weg durch die vermüllte Landschaft von Pyst, unterstützt vom mysteriösen König Matrus und genieße das, was eindeutig eine Parodie eines Spiels ist und nicht die Realität. Das Spiel selber, das sah ähnlich aus wie Myst und da war jetzt nicht so viel Content drin. Also ich glaube, das war eine Spielzeit von irgendwie 2 Stunden und ich muss da an die ganzen Parodie-Filme denken, die es mal, weiß nicht, in den 2000ern gab. Kannst du dich da noch erinnern? Da gab es zu jedem Film, gab es da gefühlt immer so eine Parodie. Also sowas wie das Scary stimmt, Movie.
Ja. Statt Scary Scream. Movie war so der Klassiker, ja.
Ja, oder Not Another Teen Movie und unzählig viele andere und ich glaube, Scary Movie war so ziemlich das Einzige, was auch lustig war. Und bei den anderen Filmen war es eher so, dass man so nach 20 Minuten keinen Bock mehr hatte, weil die zu dumm waren einfach.
Ja, also bei Pyst ist es so ähnlich. Ich hatte das vorher nie gehört. Du hast das ja dann ausgekramt und dann habe ich mir das angeguckt. Ich musste echt viel lachen. Zum Spielen ist das nicht wirklich sinnvoll, weil es ist lustig gemacht, aber nicht besonders wertvoll, sagen wir es mal so.
Ja.
Und aber wirklich hat jemand viel Humor gehabt und wollte einfach alles auf die Schippe nehmen, was das Spiel mit sich bringt.
Ja, ich glaube, ein großes Problem bei ganz vielen Parodien ist halt, dass es immer too much ist. Also ich kann mich erinnern, dass es von Filmen halt viele Parodien gab. Es gab aber auch von Büchern Parodien. Ich glaube damals, als es den großen Harry Potter Hype gab, da gab es auch so Harry Potter Parodieromane. Und ich glaube, sowas funktioniert, wenn du es ganz kurz machst, wenn du sagst, hey, ich schreibe jetzt kein Parodie-Roman zu Harry Potter, sondern eine Kurzgeschichte mit 5 Seiten, das ist vielleicht ganz lustig, aber ich glaube, sonst ist das immer einfach too much.
Sehr schön, vielen Dank, Wolfgang, für Pyst. Ich denke, da solltet ihr mal reinschauen, wir werden auch einen Link in die Shownotes packen.
Ja.
Und was wir am Ende immer noch in der Kategorie haben, ist einmal How Long to Beat, wenn ihr selbst nochmal spielen wollt, also das Original von 93, hat eine ungefähre Länge von 6 Stunden in der Main Story mit ein paar Extras 7 Stunden. Und wenn man es wirklich komplett erkunden will, braucht man ungefähr 7,5 Stunden. Ich habe es ja jetzt selbst auch gespielt, halt die Zeit für absolut realistisch, wenn man nicht wie ich an ein paar Stellen einfach nur hängt und die Zeit einfach nur läuft und ja, man nicht mehr weiter weiß. Also ich hatte so eine Stelle, der Wolfgang hat es erlebt, da bin ich fast amok gelaufen, weil ich nicht weiterkam. Da, dann greifen die Zeiten nicht mehr und die Uhr läuft unerbittlich weiter. Wo die Uhr unerbittlich weiterläuft, ist Speedrun. Da war ich ehrlich gesagt schockiert bis erstaunt und habe mir das mehrfach angeschaut. Weil, wenn man auf speedrun.com geht und sich das Myst von 93 anschaut, bekommt man eine Rekordzeit angezeigt von 37 Sekunden für das komplette Myst-Spiel.
Ja.
Da habe ich am Anfang gedacht, das wäre irgendein Fehler. Und dann habe ich gesehen, der erste Platz hat 37 Sekunden, der zweite Platz hat 39 Sekunden, der dritte Platz hat 40 Sekunden und es geht so weiter. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und das Coole ist ja bei Speedrun, man bekommt dann immer ein Video dazu angezeigt. Und da habe ich mir dieses Video angeschaut. Und es ging so schnell, dass ich es mir nochmal angeschaut habe und nochmal. Und habe ich das 3-4 Mal geschaut und habe dann gemerkt so, oh krass, da haben natürlich die Spieler, ja, ich würde sagen, wie eine Art Glitch gefunden. Es ist ja ein nicht lineares Spiel. Und theoretisch dachte ich, dass man jede Insel besucht haben muss und diese Buchseiten mitbringen muss, um das Spiel zu beenden. Aber es gibt halt auch eine Möglichkeit, das Spiel ja in 37 Sekunden zu beenden, indem man irgendwo hingeht, ein kurzes Rätsel löst, eine Seite rausholt, dass diese Seite in das richtige Buch legt und zack, ist das Spiel vorbei. Und natürlich ist es jetzt nicht erstrebenswert, um das Spiel so durchzuspielen, aber ich weiß auch nicht, ob es vorgesehen war von den Entwicklern oder ob es jetzt wirklich ein Zufall war oder sie eine Lücke gefunden haben. Aber auf jeden Fall guckt euch dieses Video an. Es ist beeindruckend, wie schnell dieser 37 Sekunden Speedrun läuft und wie schnell der dieses Spiel durchklicken kann. Kann ich euch nur empfehlen.
Ja, komplett absurd sowas.
Ja, aber Speedruns sind immer absurd und die machen so einen Spaß. Also ich gucke mir bisher zu jedem Spiel, was wir gespielt haben und was wir besprochen haben, habe ich mir das Speedrun-Video angeguckt und es ist so eine komplett eigene Welt und es macht jedes Mal wieder Spaß. Also ich finde das immer toll.
Absolut.
Ja, und dann haben wir noch die Kategorie Testberichte. Da haben wir ja bei Cultboy uns angeschaut, was es da so für Berichte gab und damals haben auch die ganzen berühmten Zeitschriften drüber berichtet. Und willst du mal so, Wolfgang, kurz drüber gehen, wie die Bewertung damals so ausgefallen ist?
Ja, ich habe es gerade vor mir. Zu den Anfang macht die Maniac 4,96, die gibt 73%. Die PC Games 6,94 gibt 75%. PC Joker 6,94 gibt 71%, die Powerplay 6,94 gibt nur 60%. Also ich würde sagen, es ist ziemlich durchwachsen. Wir haben auch einen Ausreißer nach unten, das ist die Video Games 5,95, die gibt nur 54%, allerdings fürs Panasonic 3DO. Die ist relativ schlecht bewertet worden. Das andere, was ich jetzt vorgelesen habe, das war für einen PC. Beim PC bist du irgendwo bei ja so 70%, würde ich sagen, vielleicht 75%. Ich habe mir auch ein paar von den Tests durchgelesen und was da immer so rauskommt, ist, die Grafik wird sehr, sehr gut bewertet und auch der Sound wird sehr, sehr gut bewertet. Was eher schlechter bewertet wird, ist halt so der Spielspaß. Und da gibt's dann auch so Anmerkungen, dass die Texte, die damals halt alle Englisch sind, dass die halt sehr, sehr anspruchsvoll sind, dass kein Humor im Spiel ist und deswegen, ja, wird's halt nicht so überragend bewertet. Aber ich würde sagen, es ist eine gute durchschnittliche Bewertung.
Ja, guter Oberbereich und ja, ist mir auch aufgefallen, dass die Grafik immer sehr gut bewertet wird, der Sound gut und dann das insgesamte Spiel ein bisschen schwächer, aber auch immer noch im guten Bereich.
Ja.
So, vielen Dank, Wolfgang, für den Überblick bei den Testberichten. Und bevor wir zu unserem Fazit kommen, haben wir noch einen kleinen Einspieler und zwar von Dan von den Nerdwelten. Und ja, der hat uns auch ein kleines Fazit von sich dagelassen.
Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, was kann ich zum Myst erzählen? Also als ich damals das Spiel das erste Mal angeschaut hatte, vermutlich irgendwann in 1994. Da lagen ja gerade die großen Jahre der Point-and-Click-Adventures hinter uns und die hatten ja nicht nur mich begeistert mit vielen cleveren Rätseln, mit den witzigen Dialogen, den vielen bunten Charakteren und auch vor allen Dingen auch den wunderschönen handgezeichneten Pixel-Grafiken. Und da war Myst von Anfang an völlig anders und neu. Eher sterile, gerenderte Grafiken, die uns eine nahezu vergessene und verlassene Welt darstellen. Keine komplexen Gegenstandsrätsel und das wirkte auf mich damals sehr erwachsen und mysteriös. und auch ungewohnt faszinierend. Und diese Rendergrafik war ja damals ja auch was Neues, was wir sehr dankend aufgenommen haben nach diesen vielen Jahren der Pixelgrafik. Anfangs, da war ich im Spiel eher überfordert. Was genau wollte das Spiel überhaupt von mir? Wo sind die ganzen NPCs und wo ist mein Inventar? Und Myst bot mir die Möglichkeit, in eine komplett fremde Welt einzutauchen, mit mir selbst als Charakter dieser Welt. Schließlich gab es auch keine Repräsentation von mir, auf die ich blicken kann, sondern ich schaue ja aus der Ego-Perspektive auf die Umgebung. Also quasi so wie in Doom, das wir damals gespielt haben, nur eben mit dieser leichten Einschränkung, dass es eben nicht gescrollt hat, aber dafür immerhin hochauflösend war. Die sehr einfache Steuerung des Spiels, das ist ja nur mit einem Mauszeiger und das war's, das gleicht die fehlende Führung durch das Spiel aus, weil meist sind die Rätsel gar nicht so wahnsinnig komplex, aber man muss sie erstmal als solche identifizieren. Und das erinnert mich stark an heutige Escape Games. Wenn man mal weiß, wo jetzt das Rätsel liegt, dann ist es meistens gar nicht so schwierig. Deswegen probiert man ganz viel aus. Und man schreibt sich Hinweise auf und klickt alles Mögliche an. Myst war damals eine durchaus interessante Reise in eine sehr fremdartige Welt, packte mich aber dann damals nicht nachhaltig. Und schaut man sich's heute an, dann kommt es einem wegen der typisch schlecht gealterten Rendergrafik aus der Zeit auch eher altmodisch vor. Altmodischer noch als die bunten, handgemalten Point-and-Click-Adventures aus der Zeit. Aber damals war das schon etwas Neues und auch ein Motivationsfaktor im Spiel, dass man, wenn man Rätsel gelöst hat und vorankommt, sich weitere Bildschirme freischalten kann, die man dann sieht. Heute gilt Myst ja als Sargnagel der klassischen Adventures, das sehe ich etwas skeptisch. Dazu unterscheidet sich das Spielprinzip dann doch zu sehr von dem traditionellen Muster, das ja auch heute noch fortgeführt wird in kleineren und mittleren Produktionen. Aber nachhaltig geprägt hat Cyan mit Myst die Spielewelt auf jeden Fall. Und damit viele Grüße vom Nordwelten-Podcast. Ciao, macht's gut.
So, nachdem wir uns jetzt mal angehört haben, wie die Erinnerungen von Dan an das Spiel sind, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir mal so ein kleines Fazit ziehen, Christian. Hast du Lust anzufangen?
Ja, sehr gerne. Für mich persönlich ist es ein tolles Spiel mit wirklich schönen Erinnerungen. Also ich habe es ja auch jetzt dieses Jahr noch mal gespielt, um die Erinnerung von damals wieder so ein bisschen auferleben zu lassen. Und die Erinnerungen sind immer noch sehr ähnlich. Also ich hatte in Erinnerung, die Rätsel sind sehr schwer und ich kann es bestätigen, die Rätsel sind immer noch sehr schwer. Teilweise haben sie mich an den Rand der Verzweiflung gebracht, sind aber doch am Ende lösbar. Und was ich halt so toll finde, ist, die Rätsel sind schwer und wenn man sie gelöst hat, kann man ganz besonders stolz drauf sein. Und so ging es mir auch. Und auch wenn ich bei manchen Rätseln, also ich muss zugeben, ich habe nicht in die Komplettlösung geguckt, habe aber, da ich es im Stream gespielt habe, immer so ein bisschen Hilfe bekommen von unserer Community. Und es hat auch Spaß gemacht, die gemeinsam zu lösen. Und ich hatte das Gefühl, alle waren stolz drauf, wenn dieses schwere Rätsel gelöst wurde. Das Zweite, was mir an dem Spiel besonders gut gefällt, ist so die Atmosphäre und die Stimmung. Also dieses Immersive, was es hat, man taucht wirklich in das Spiel ein. Ich habe es auch, weil es abends war, habe ich es eher so hier im Dunkeln gespielt und hatte so eine, sage ich mal, sehr ruhige Atmosphäre, habe es mit Kopfhörern gespielt und dann taucht man wirklich in das Spiel ein und durch diesen etwas mysteriösen oder düsteren Sound hat man auch die ganze Zeit so, soll man sagen, man ist so ein bisschen wach und versucht drauf zu achten, was passiert da. Man ist die ganze Zeit in Erwartung, da kommt etwas, da passiert etwas, aber diese Welt ist ja, wie wir schon gesagt haben, leer von Kreaturen, da kommt niemand auf dich zu, da passiert nichts Wirkliches, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, es passiert etwas und das ist so eine gewisse Spannung, die ich mag an dem Spiel. Ja, man kann auf jeden Fall schnell eintauchen und aus heutiger Sicht muss ich sagen, schade, dass ich die Nachfolge nie gespielt habe. Ich glaube, es lag auch daran, ich hatte halt damals Myst gespielt und dachte halt, irgendwann kommt vielleicht Myst 2. Ich habe wahrscheinlich Riven nicht als Myst 2 erkannt und habe bis heute keinen der Nachfolger gespielt. Aber eventuell ergibt sich ja nochmal, dass ich nochmal Myst 2, 3, 4 und 5 spiele. Wir sind ja noch jung und haben ja noch viel Zeit zum Zocken.
Zum Glück.
Genau. Ja, du hast das Spiel jetzt heute noch nicht gespielt oder dieses Jahr zumindest. Aber du hast Erinnerungen an damals, hast ein bisschen bei mir zugeguckt und ganz besonders viel recherchiert zu dem Spiel. Was ist denn so dein Fazit?
Also mein Fazit ist so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite hat mich Myst nicht so krass gecatcht, wie es jetzt dich gecatcht hat oder viele andere Leute. Denn mir ist so das Tempo von Myst ein bisschen zu gering. Und mir fehlt auch der Humor und eine Story, die für mich persönlich immersiv ist. Ja, es gibt total viel Story in Myst und du kannst dir da total viel durchlesen, aber irgendwie ist bei mir da so der Funke nicht übergesprungen. Und deswegen bleibt bei Myst für mich vor allem halt eine Sammlung von Rätseln, die man lösen kann und auch diese Landschaft, die man sich so anschauen kann. Und das ist schon was ziemlich Cooles und das war auch damals ziemlich cool. Also ich habe es ja gesagt, Myst war so ein Spiel, das hat man halt mal den Nachbarn oder den Besuch gezeigt, um zu demonstrieren, was so ein Computer alles kann. Und die ganzen Leute, die waren immer begeistert. Und ich glaube, Myst war vielleicht auch ein Spiel, das haben sich dann mal Leute angeschaut, die jetzt halt nicht so die Zocker waren. Ich meine, Myst ist ein First-Person-Spiel und 1993 kam noch ein anderes First-Person-Spiel raus, und zwar das erste Doom. Und das habe ich ziemlich viel gespielt. Das war eher so mein Ding. Und Myst war für mich da eher so, ja, weiß nicht, so die zweite Kategorie. So, ja, kannst du mal ein bisschen spielen, mal ein bisschen easy, so Sonntagnachmittag oder so. Deswegen hat es mich persönlich nie so krass fasziniert wie jetzt viele andere Leute. Aber, und das ist so der zweite Punkt, Myst hat definitiv einen enormen Einfluss auf die ganze Videospielindustrie gehabt. Und das gilt als eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Und das finde ich mit Recht natürlich. Denn die Einführung von Myst hat einen Wendepunkt in der ganzen Entwicklung von Computervideospielen dargestellt. Und ich würde fast schon sagen, dass man hier vielleicht auch eine Analogie sieht zu so anderen Klassikern wie Super Mario Brothers, Tetris oder auch Pong. Denn Myst hat das Tor aufgestoßen, um halt mal in der Mythologie von Myst zu bleiben, hat das Tor, das Portal aufgestoßen in eine andere Welt. Plötzlich waren hier solche Renderspiele da. Plötzlich war hier eine große Immersion da. Plötzlich hat man auch vielleicht eine neue Zielgruppe gehabt. Weg von irgendwelchen Hardcore-Videospielern hin zu vielleicht auch so ein bisschen Casual-Gamern. Denn eigentlich war Myst schon eher so ein bisschen Casual-Gaming. Setz dich an den Rechner, kannst hier ja so dein virtuelles Buch aufschlagen, kannst dir die Welt anschauen, kannst ein paar Rätsel lösen. Das macht vielleicht auch mal dein Vater oder irgendwie deine Tante oder so. Und das macht jetzt vielleicht nicht nur der 15-jährige Jugendliche, der sowieso die ganze Zeit zockt. Und das finde ich super spannend, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was Computerspiele angeht. Und da mal neue Formen auszuprobieren, das gibt es heute viel zu selten. Insofern, Myst ist sicherlich ein großer Meilenstein. Und ja, insofern ist es ein Spiel, das man kennen sollte. Und heute hast du ja auch echt die Möglichkeit, das super easy nochmal zu spielen. Also du kriegst es bei Steam, du kriegst es bei GOG für eine Handvoll Euro. Und das läuft dann einfach auf dem modernen Rechner. Und dann kann man sich selbst mal in die mysteriöse Welt von Myst begeben und mal gucken, ob man die alten Rätsel heute noch lösen kann ohne Hilfe von außen.
Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch besonders dankbar, dass wir jetzt danach das Seven's Guest spielen und dass du jetzt wieder auf die Sims gestoßen bist. Und nein, dafür hat sich ja schon gelohnt.
Ja, es gab damals viele Spiele, die um den Zeitpunkt herum entstanden sind und auf dieser Welle auch mitgeschwommen sind. Also ich glaube, Seven's Guest und Myst waren sicherlich die ersten Renderspiele. Aber es gab ja dann auch diese ganzen interaktiven Filme, sowas wie Critical Path zum Beispiel oder die Tex Murphy Adventures. Da ist ja sehr viel gekommen, weil man, glaube ich, erkannt hat, dass es die Technologie gibt und dass es halt gerade cool ist. Und da wurde da halt auch super viel investiert. Gab viel, was nicht gut war, meiner Meinung nach. Aber es gab auch ein paar Spiele, die immer noch ganz cool sind. Christian, dann hätten wir es, oder?
Ja, ich würde auch sagen, haben wir das Spiel heute
entmystifiziert.
Entmystifiziert, genau. Haben alle Rätsel gelöst und haben viel über Rand und Robin Miller erfahren.
Ja.
Was ich wirklich eine beeindruckende Geschichte finde. Und ja, in den Shownotes verlinken wir euch ganz viel Links zu den beiden, zu dem Spiel selbst, aber auch zu der Firma und zu den Brüdern. Und da gibt es auch ein paar richtig schöne YouTube-Videos, wie das Ganze so entstanden ist und wie auch die Vergleiche sind von damals zu heute. Und ja, da ist auf jeden Fall viel Zeug dabei, was man sich jetzt auch nach dem Podcast bei Interesse noch anschauen kann.
ganz genau. Und wenn ihr damit durch seid und Bock habt, euch noch mehr anzuschauen, dann schaut doch mal bei Christian Mier auf Twitch vorbei. Da sind wir in der Regel immer montags am Start und spielen alte Spiele oder neue alte Spiele. Denn aktuell spielen wir Lucid Dreaming. Und das ist ein relativ neues Adventure, was aber einen ganz herzlichen Pixel-Look hat und auch ein Spiel für Erwachsene ist, Christian. Und in dem Spiel muss man auch emotional provokante Entscheidungen treffen. Also vielleicht ist, wenn ich es so betrachte, Lucid Dreaming ja so der geistige Nachfolger von Myst.
Könnte sein. Und was du nicht vergessen darfst, in unserem letzten Stream zu Lucid Dreaming war sogar der Entwickler von Spiel bei uns anwesend, hat zugeguckt.
Genau.
Nämlich gesagt, der Entwickler kommt aus England. Und der hat gesagt, er findet es total spannend, dass Leute aus anderen Ländern sein Spiel spielen, auf einer anderen Sprache und darüber sprechen. Und ja, mit dem haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht und wollen da auch noch mehr zu machen.
Ja, absolut. So
als Ausblick.
Also schaut gerne mal bei uns zu oder besucht uns doch mal auf Discord. Das ist immer ganz nett, mit euch ein bisschen zu schreiben und uns ein bisschen auszutauschen, weil uns interessiert einfach, wie euch das ganze Zeug gefällt, das wir hier machen. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön für die drei Einspieler. Danke an Daniel von Heldendom, Björn von To Be On Pod und Dan von den Nerdwelten. Die drei Podcasts kann ich übrigens auch weiterempfehlen. Hört da gern mal rein, die sind wirklich unterhaltsam. Die ganzen Links, die findet ihr entweder in den Shownotes zur Folge oder auf unserer Website auf grobepixel.de. Und ich sage an der Stelle Tschüss, danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.